Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 604. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der David Kloß von Screen.de. Wunderschönen guten Tag.
Ja, hallo. Neues Portal, gerne besuchen. Alter Mann, trotzdem noch gleich.
Ich wollte es gerade sagen, ich bin es jetzt seit fast 8 Jahren gewohnt, dich immer von MannTV anzukündigen. Jetzt ist es Screen.de, deswegen da auch nochmal die Empfehlung. David und sein Team haben da fröhlich dran gearbeitet. Schaut mal dran vorbei. Aber ich muss jetzt meine Anmoderation hier wegen euch umstellen. Ey, das geht ja gar nicht.
Ja, aber du bist Profi. Wofür bezahlen wir dich denn?
Genau das. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, David, apropos alte Männer am Mikrofon. Mir ist letztens aufgefallen, dass wir Ende April 8 Jahre alt werden. Die erste Episode von Headlock erschien, ich meine, es war am 24. April 2016. Crazy, oder?
Ich will das, also es ist ja einerseits was sehr Positives, was sehr Schönes. Es ist andererseits aber auch dieser Moment, wo du einfach denkst, boah, bin ich alt geworden? Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, ich denke jetzt gerade auch immer mehr so an die Eltern, die mal früher gesagt haben, ja, die Zeit rast so. Ja, tut sie. Je älter du wirst, desto mehr rast sie. Und ich meine, jetzt 8 Jahre, die 9 und 10, die werden wieder so schnell kommen. Das ist surreal. Und wir haben es, glaube ich, auch nicht gedacht, als wir es gestartet haben, dass das so lang geht.
Nee, also am Anfang, da war ich ja noch alleine hier. Da war ja die Idee ein bisschen anders. Ich glaube, du warst ab Ausgabe 6, meine ich, dabei oder sowas. Ich habe ja am Anfang, war es ja so ein Interviewformat quasi. Und dann habe ich ja nochmal umgestellt, weil ich gemerkt habe, dass
mit einem Gaming-Headset, was voll geknistert hat.
Das auch. Nee, da war ich ja noch bei der WXW vor Ort und habe da ja so Sachen gemacht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, komm, ich hole jetzt mal ein paar Leute ran, die ich so kenne, bei denen ich weiß, dass die Wrestling-affin sind. Und dann bauen wir da was draus. Und ja, das, was daraus geworden ist, das sehen wir dann jetzt. Und es wächst und gedeiht ja immer noch. Deswegen Dankeschön an alle, die da uns die Treue gehalten haben. Und da können wir ja, David, du bist doch sonst ein Freund von Parolen. Sollen wir hier nicht mal, was ist denn heute deine Parole eigentlich? Oder machst du es nur bei AW-Podcast?
Nee, kommt das auf YouTube?
Ja, klar.
Wenn es auf YouTube kommt, alle WWE-Hörer kennen das wieder nicht. Die AEW-Hörer kennen das. Es gibt eine Parole und zwar diese Parole ist dafür da, weil unsere Podcasts gehen immer sehr lange und ich denke immer, okay, die Leute halten das nicht aus. Ich kann es auch verstehen, weil wir reden halt einfach nur. Wenn ihr aber bis zum Ende durchhaltet, könnt ihr zeigen, vor allem so, ey, ich gehöre dazu, ich baller das wirklich durch, weil ich kenne die Parole und ich schreibe die als Kommentar rein. Dazu aber später mehr.
Oh, ohohoho. Ja gut, dann machen wir das so, weil ich wollte ja schon gerade fast eine Parole vorwegnehmen, aber dann mache ich das nicht. Auf jeden Fall, ihr könnt euch drauf freuen, auch zum 8. Geburtstag. Wir überlegen uns da ein schönes, lockerflockiges Thema. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr natürlich uns ebenfalls zukommen lassen. Gerne in den Feedback-Kanal, zum Beispiel auf dem Discord oder dann eben auch bei YouTube direkt drunter oder einfach an fragen@headlock.de als Mail. Und das haben auch wieder einige getan, vor allem auch auf Discord. Das ist ja inzwischen so unsere Dreh- und Angelstelle für alles, was Fragen angeht, auch was direktes Feedback angeht. Und da wurden auch wieder reichlich Fragen gestellt.
Vor allem, überleg mal, fast 8 Jahre, weißt du noch so, ja, vielleicht stellen die Leute ja mal Fragen. Da hatten wir unsere erste Frage, die ich nie vergessen werde, nasse Haare. Aber auch so die Anzahl der Fragen, wenn du das halt jetzt vergleichst mit früher, so, oh, okay, das ist was anderes.
Ja, das ist halt eben wirklich so. Deswegen Dankeschön da nochmal für eure Treue und dass ihr uns hier immer noch zu euch nach Hause oder unterwegs oder wie auch immer lasst, je nachdem, wie ihr uns da hört. Und wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, dann gerne natürlich auch bei Patreon, bei Steady, bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Da haben wir inzwischen auch ein unglaubliches Archiv aufgebaut und da kommen wöchentlich natürlich noch neue Episoden, neue Podcast-exklusive Formate dazu. Wir haben ja das Magazin wöchentlich gemacht, diese Woche auch dann mit Shaggy und mir sprechen wir über die aktuellen Entwicklungen auf der Road to WrestleMania, über das ganze Drumherum, die aktuelle Dynamite-Episode und so weiter und so fort, was so alles passiert. Und außerdem hatten wir diese Woche auch einen Personality-Talk, nämlich die Helden aus der zweiten Reihe zu Ken Shamrock. Also auch da lohnt sich's auf jeden Fall dabei zu sein. Aber lieber David, ich würde sagen, wir legen einfach mal los hier mit den Fragen, weil du hast es schon gesagt, es sind wieder jede Menge Fragen reingekommen und erstmal legen wir hier los mit so einem kleinen WrestleMania-Block, weil das ist natürlich das, was sehr viele bewegt und sehr viele sind auch gerade schon im WrestleMania-Modus, habe ich den Eindruck.
Dann warte mal kurz, dann sing mal den Refrain vom WrestleMania-Lied. Das Lied kennst du doch auch von früher.
Das. Oh, WrestleMania.
Ja, das war cool.
Aber auch teilweise ein bisschen kritische Stimmen hier. Der AIC91 hat gefragt, wenn man sich The Rocks bisherige Promos anschaut, gehen die Meinungen im Internet sehr auseinander. Man liest, dass er immer noch 99% des Rosters am Mikrofon übertrifft, aber auch, dass sein Humor heutzutage nicht mehr ganz passend ist. Also Drogenwitze, sexistische Sprüche und so weiter und so fort. Und dass er seine Catchphrases nur noch runterrattert. Wie seht ihr seine bisherigen Auftritte?
Ui, ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen, weil ich finde, The Rock, die Promos sind halt immer super. Also er macht natürlich seine Catchphrases, die haut er raus, wie sonst was, aber er hat halt auch ein gutes Gefühl, wie er das aufbaut, wie er das einbaut. Da merkst du halt, es ist halt ein Superstar schlechthin, ein Schauspieler. Was ich allerdings ein bisschen bemängeln muss, kritisch sehen muss, ich finde die Promos von ihm gut, sehr gut. Sie zünden ja auch beim Publikum, muss man auch bedenken. Also Catchphrases macht er ja nur, weil die funktionieren. Er hat halt nur leider einen Vorteil. Deswegen finde ich das schwierig, das zu vergleichen. Er darf halt sagen, was er möchte. Und das merkst du halt einfach diesen Vorteil, dass du halt mal ein Schimpfwort rausballern kannst oder nicht nur eines, sondern direkt mehrere, dass du halt Anspielungen machen kannst, die du sonst nie machen dürftest oder andere Wrestler nicht dürften. Deswegen ist es halt schwierig zu vergleichen, weil wenn die anderen Wrestler, und ich glaube, ich wäre als Wrestler ziemlich frustriert, wenn ich da mich die ganze Zeit ans Drehbuch halten muss und dadurch weiß, ey, wenn ich jetzt über die Stränge schlagen würde, würde ich eine viel stärkere Reaktion ziehen. Mich würde das frusten. Deswegen würde ich es nicht vergleichen, würde aber sagen, ja, nichts super Spektakuläres, aber super unterhaltsam und es funktioniert.
Ich wollte es gerade sagen, also die letzten normalen Promos fand ich halt ordentlich. Ich fand jetzt die letzte, also von uns aus gesehen letzte, wir nehmen den Podcast hier am Donnerstag vor der Ausstrahlung auf, also noch vor der aktuellen Smackdown-Episode und damit ja nach der ja, Sing-Along-Version, also nach dem Gesangsstückchen hier von The Rock bei der vorletzten Smackdown-Ausgabe. Und das fand ich schon extrem witzig. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich auch gemerkt, okay, da bist du dabei. Und da vergeht die Zeit auch wie im Fluge. Und natürlich, das, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch was, was als Meldung online die Runde gemacht hat, wo es hieß, ja, da ist es eben ein, ja, wie soll man sagen, da herrscht kein Gleichgewicht so in dem Sinne. Ne?
Die einen sind gleich als andere.
Genau das. Deswegen, aber ich finde es unterhaltsam und ich finde auch The Rock, man kann jetzt sagen über ihn, was man will, das wird auch kein geiles Match werden bei WrestleMania, da muss man auch nicht groß drüber reden, ne? Das wird technisch nicht herausragend werden, der wird ja auch nicht jünger, das darf man auch nicht vergessen, auch wenn er so einen Körper hat, ist er trotzdem schon über 50. Der bringt halt trotzdem noch dieses Big-Time-Feeling und das ist was, was viele eben nicht mit sich bringen und der hat eben so einen unfassbaren Charakter einfach und das finde ich, ja, hebt ihn da wirklich auch von sehr, sehr vielen Leuten ab. Und da fragt der Kek nämlich auch, wie seht ihr aktuell die Situation mit The Rock und Roman Reigns? The Rock ist ja zumindest aktuell in den Shows deutlich mehr im Mittelpunkt. Erinnert mich zumindest ein wenig an die Situation damals mit Hogan und dem Warrior, als der Warrior-Champion war, wo dann auch der gute Hulk Hogan sich immer wieder in den Mittelpunkt gerückt hat. David, ist das Absicht? Weil genau so ist es ja hier auch. Ne? The Rock steht viel mehr im Fokus und wirkt ja auch viel größer einfach neben Roman Reigns. Aber der ist ja der
ist ja auch viel größer.
Ja, gut, das auch.
Ja, also das wird auf jeden Fall Absicht sein. Das kannst du zum einen nutzen, falls du halt eine Entwicklung haben willst oder halt mehr Twistigkeiten einbauen möchtest. Passt das schon, aber es macht allein schon von der Logik her Sinn, weil WrestleMania ist die Wrestling-Veranstaltung schlechthin, die über der Wrestling-Bubble hinausgeht und ragt. Und wen hast du denn da jetzt gerade? Du hast gerade den bestbezahlten Schauspieler der Welt. Einen Typen, den halt so und so viel Prozent der Amerikaner zum Präsidenten auch wählen würden. Strahlkraft ohne Ende, den musst du in den Fokus setzen. Weil er ist am Ende derjenige, der halt diese Buy-In-Zahlen oder was für Zahlen halt generieren wird.
Ja, brauchst ja, also das sind ja Abo-Zahlen im Endeffekt bei Peacock, ne, und solche Geschichten. Und,
ja, aber alles, selbst Social-Media-Aufrufzahlen ja, von absolut. Den Segmenten von The Rock, siehst du ja auch, das geht durch die Decke. Er nutzt ja auch seinen Social-Media-Bereich dafür. Er macht gerade halt Werbung für WrestleMania, die du halt, oder für WWE, die du ja kaum bezahlen kannst. Und du musst diese Strahlkraft nutzen wie sonst was. Wenn er untergehen würde, als Wrestling-Fan würdest du wahrscheinlich sagen, ja, ist auch richtig so, weil die anderen sind mehr da, wobei Roman Reigns ja auch nicht so oft verteidigt. Aber von wirtschaftlicher Sinn oder wirtschaftlicher Sicht her macht es am meisten Sinn, wie es halt so gemacht wird.
Ich glaube übrigens, dass The Rock nicht mehr der bestbezahlte Schauspieler der Welt ist. Ich glaube, das war er mal vor einigen Jahren. Ich glaube, inzwischen ist das nicht mehr.
Warte, ich google mal.
Guck du mal nach. Ich meine, er ist es nicht mehr. Ich hab irgendwie Tom Cruise oder irgendwie jemand anders im Kopf. Aber ich meine, er war das mal vor 4, 5 Jahren.
Aber er war es auf jeden Fall. Also
er, ja, ja, ist er halt auf jeden
oberste
Fall.
Riege der Welt.
Ja,
ja. Adam Sandler.
Okay.
Schöne Grüße an Chris und Kai.
Ich wollte es gerade sagen, ja, ganz genau. Nein, ich glaube auch, dass das Absicht ist. Und dass Roman Reigns nimmt jetzt gerade diese Position ein bisschen im Hintergrund gerne ein, um es mal so Storyline-mäßig so ein bisschen aufzufahren. Die nimmt er gerade gerne ein, weil er damit ja selber aus dem Kreuzfeuer kommt. Dann wird nicht er attackiert, sondern The Rock kriegt die Ohrfeige ab. Das ist doch gut. Und vielleicht schwächt The Rock Cody, dass Roman daraus einen Vorteil schlagen kann. Und wir wissen auch, dass Roman jemand ist, der Leute notfalls los wird, wenn sie eben ihm nicht mehr zu Nutze sind. Das könnte
wir wollen ja auch alle bei Saudi-Arabien The Rock gegen Roman Reigns sehen, ne? Wir wissen es halt.
Ja, dann ist er wieder bestbezahlter Schauspieler, der gute Dwayne. Ja, also ich glaube auch, dass das Absicht ist. Und da sind ja auch so viele Nuancen auf die Sache mit den Fingern. Ich glaube, da überlässt man nichts dem Zufall. Wir sehen jetzt eh ja auch, dass das WWE-Produkt insgesamt moderner gestaltet ist, was die Präsentation angeht, ein bisschen detailreicher, als das noch vor einiger Zeit gewesen ist. Ich glaube, das macht man teilweise sehr, sehr, sehr bewusst, um genau solche Sachen, wie wir es jetzt hier besprechen, zu kreieren. So, wir haben noch ein paar mehr WrestleMania-Fragen, nämlich hier vom Kick auch nochmal. Würdet ihr John Cenas letztes Match gegen Randy Orton bei WrestleMania veranstalten und der Verlierer muss seine Karriere beenden? Und im Falle von John Cena, naja gut, dann ist die Karriere halt eben vorbei.
Ich weiß es nicht. Ich würde es, glaube ich, nicht machen, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, John Cena braucht nicht dieses eine Retirement-Match, weil er einfach auch auf Abruf dann nicht mehr da wäre. Und ich glaube, das ist halt immer noch so, primär ist er jetzt Schauspieler, macht was anderes, aber er ist immer noch Repräsentant und warum musst du das jetzt zwangsläufig dann machen? Also es gibt für mich Karrieren, da brauchst du nicht diesen großen Bumm-Moment am Ende, sondern die können halt einfach auslaufen.
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dieses Match nochmal sehen möchte. Ich habe das Gefühl, ich habe dieses Match so oft gesehen.
Wir haben es auch sehr, sehr oft gesehen.
Ich weiß nicht, ob ich das nochmal bei WrestleMania brauche. John Cena hat ja gesagt, dass er jetzt auf dem letzten Weg seiner Karriere ist und dass er so 50 für ihn die magische Grenze ist. Bei Randy Orton mit dem Rücken wissen wir auch nicht so genau, wie lange geht das noch gut. Ich weiß nicht, ob ich so ein Double Retirement da machen würde. Also ist natürlich immer schön. Wir haben es jetzt bei Sting zum Beispiel gesehen, wenn du da quasi so einen großen Knall zum Abschluss hast. Ich tue mich da so schwer mit. Ich will nicht Randy Orton gegen John Cena sehen. Ich würde lieber dann John Cena gegen jemand anders sehen. Man muss dazu sagen, jetzt so der Aufbau von jungen Stars über einen Sieg gegen John Cena, der hat jetzt auch nicht so gut funktioniert, wenn man sich den Austin Theory anschaut. Also dem hat der Sieg jetzt letztes Jahr bei WrestleMania auch nicht mehr so viel gebracht.
Ja, das Standing ist ja auch nicht mehr so da.
Ja, eben.
Also andersrum, ich würde es ja anders sehen, wenn jetzt Cena irgendwie ein Jahr am Stück bei WWE wäre. Wenn er jetzt wirklich ein Jahr am Stück aktiv wäre, dann würde ich sagen, alles klar, dann macht das eine große Match. Aber wenn er eh schon kaum da ist und immer nur ab und an mal, dann brauche ich das nicht.
Ja. Deswegen, lassen wir einfach mal so stehen. Wir gucken mal, wie man die Karrieren beider Leute betten wird, wie das da weitergeht. Der Showstopper hat noch was gefragt. Wir springen nochmal zurück zu The Rock und zu den großen Stars. Nämlich, ist für euch aktuell Hulk Hogan der größte Name, den das Wrestling hervorgebracht hat? Oder sagt ihr, The Rock ist größer, da er außerhalb des Wrestlings so ein Megastar ist mittlerweile? Fakt ist aber, ohne Hogan wäre das Wrestling wahrscheinlich nie so groß geworden. Selbst heute kennt ihn noch fast jeder. Na?
Nein, also der war nie der größte Name für mich. Der ist einer der größten Namen, ja. Und Hogan hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass Wrestling überhaupt groß wurde. The Rock und Hogan würde ich halt schlecht vergleichen, weil einfach The Rocks Zeit im Wrestling war nicht so lange so extrem aktiv, sondern er war halt an sich schon groß, aber er wurde ja richtig groß durch Hollywood dann. Da hat er das neue Level geholt. Aber wen ich halt eher höher einstufe als Hogan, und der ist im Übrigen auch, zumindest was wir halt immer gesehen haben, wenn wir das Thema Wrestling behandelt haben, ein Undertaker war drüber.
Ich glaube, der Undertaker ist natürlich innerhalb der Wrestling-Bubble nochmal eine ganz andere Kiste.
Nicht nur, das meine ich halt. Also der ist wirklich auch außerhalb der Wrestling-Bubble. Wenn du dir mal auch anschaust, was der für Shows macht, auch jetzt, wenn der jetzt zuletzt im Stadion irgendwas macht oder beim Basketball meinetwegen, und die Leute rasten halt aus und da sitzen halt im Publikum vielleicht so 1% Wrestling-Fans, aber alle kennen den fucking Undertaker. Jeder kennt diesen Gong und jeder weiß, wer es ist. Also ich finde halt schon, das Take hat nochmal für mich so ein Level drüber, allein schon deshalb, weil er auch keine komischen Aussagen getätigt hat.
Ich wollte es gerade sagen, der Undertaker ist relativ skandalfrei geblieben in seiner Zeit, ne? Also das ist natürlich auch ein ganz großer Vorteil. Ich glaube, dass Hogan für eine bestimmte Generation eben einer der größten Namen ist, nämlich die Generation, die quasi, ja, so in dieser, in diesem Aufbruch der Medienzeit quasi groß geworden ist, 80er, 90er, da groß geworden ist. Und da hat man natürlich einen Hogan massiv und überall gesehen. Das ist ganz klar. The Rock, ich glaube, den bringen viele gar nicht so sehr mit Wrestling in Verbindung, sondern ich glaube, inzwischen kennen viele The Rock viel, viel stärker als Hollywood-Schauspieler. Da denkt man sich so, ja, der hat halt mal so, der hat irgendwann mal hat der gecatcht, ne, so ein bisschen. So, ne? Der hat zweimal so eine Butze angezogen und das war's. Ich würde tatsächlich jetzt von der Mainstream-Wahrnehmung einen Hogan wahrscheinlich über einen The Rock setzen, weil ich glaube, dass Hogan mit dem Wrestling stärker verhaftet ist.
Auch über einen Stone Cold. Weil einfach auch die Zeit, die geprägt war, zu kurz war.
Ja.
Und da bin ich dann wieder beim Taker, der hat halt Jahrzehnte, war der halt Aushängeschild, plus auch noch die Streak bei WrestleMania. Und was ich auch noch dazu rechne einfach, diese Leadership im Roster.
Ich wollte gerade noch sagen, das Ding ist natürlich dadurch, dass der Taker so lange so prägnant im Produkt gewesen ist, ist es natürlich auch so, dass wer mal Wrestling irgendwo gesehen hat, hat auch den Undertaker gesehen. Und dadurch, dass der dann eben mit diesem Charakter auch so groß war, hat man den auch im Kopf behalten.
Ja, deswegen, man hat ihn nicht vergessen.
Ja, ja, eben. Also, aber ich finde das immer so schwierig, weil es da, wir merken es ja jetzt schon, du hast halt zig Gradmesser, an denen du das irgendwo festmachen könntest. Und das macht es dann eben wirklich, wirklich schwer.
Ja, aber es ist ja nach unserer persönlichen Meinung.
Ja, ja, eben.
Also subjektiv gesehen hat Ulf eh keine Ahnung und deswegen sage ich, Undertaker ist über Hogan nochmal.
Ich würde sagen, Hogan ist über dem Undertaker, aber hey, es ist.
Hallo, allein schon WrestleMania 9. Allein schon deswegen kannst du es nicht sagen.
Ja, aber das interessiert doch den Mainstream nicht.
Mich schon.
Ja, also von daher. Naja, machen wir weiter hier im Fragenkontext. Also, ja, das ist eine Frage, ich glaube, darüber können wir Stunden diskutieren. Wer ist der größte Wrestling-Star überhaupt und wer repräsentiert Wrestling im Mainstream am meisten? Ganz schwierig. Der Tangaluga fragt, wann wird wohl Cody Rhodes erfahren, ob er bei WrestleMania seine Story beendet? Am Tag selber, einen Monat voraus oder vielleicht bereits vor WrestleMania im vergangenen Jahr? Pah.
Das ist so eine Frage, die unfassbar schwer zu beantworten ist, weil ich glaube, wir kennen das ja auch durch die ganzen Dokus, wie das bei WrestleMania ist, dann sagst du halt denjenigen, ja, das ist der Plan und dann kann es aber auch sein, dass du einfach einen Tag vorher oder sogar am selben Tag sagst, wir haben es doch anders entschieden.
Ja.
Also deswegen final, wann er es da erfährt, ich glaube kurz bevor es losgeht, da ist es hundertprozentig garantiert. Aber vorher wäre ich mir als Wrestler nicht sicher, egal was man dir sagt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du natürlich langfristig planst und dann sagst du halt so, wir mussten das jetzt eh ändern, weißt du was, wir machen das mit der Story, dass wir das durchziehen. Aber drauf versteifen würde ich mich nicht.
Ich glaube, hier ist auch wieder der Punkt, wir haben jetzt eine andere kreative Führung bei WWE und ich glaube, da wird man das ein bisschen frühzeitiger machen, als man es in der Vergangenheit gemacht hat. In der Vergangenheit hat man es ja wirklich so, wie du gesagt hast, dass da bestimmte, selbst große Ergebnisse, selbst am Tag selber den Wrestlern mitgeteilt worden sind. Ich glaube, hier wird man das ein bisschen frühzeitiger machen, damit sich die Leute vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten können und so weiter und so fort. Am Tag selber glaube ich nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass man es ein Jahr vorher macht. Ich glaube so, eine Woche vorher oder so, vielleicht mit Andeutungen ein bisschen früher schon, wenn man quasi auf diesen Weg geht.
Die haben ja auch so Meetings, muss man auch sagen. Ja, ich glaube, dabei auch, wo dann auch mal die Wrestler dabei sind, da kann es auch einfach sein, dass die, also ich jetzt 3 Wochen vorher zum Beispiel, haben die Meeting, wo die dann sagen, alles klar, komm, das ist jetzt final, jetzt haben wir es entschieden.
Ja, das ist ja auch das Ding, du darfst auch nicht vergessen, dass so ein Karriereschritt bedeutet ja auch den Talent was. Ne? Das ist ja auch nicht nur persönlich, sondern das bedeutet ja auch, dass du eine ganz andere Rolle innerhalb der Company dann auf einmal intus hast. Und entsprechend ist es ganz gut, wenn man sich darauf ein bisschen vorbereiten kann, glaube ich. Ne? Weil danach ist auch der Medienansturm auf dich natürlich viel, viel größer, als es vielleicht noch sogar vorher der Fall gewesen ist. Danach kriegst du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld, als es vorher der Fall gewesen ist. Ne? Und mal abgesehen davon, dass bei Cody sicherlich auch der Fall gewesen ist, dass ist jetzt reine Spekulation meinerseits, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Cody sich hat in den Vertrag schreiben lassen, ich gewinne irgendwann die größte Championship, dann, die es dann in der Company gibt. Ich bin mir sehr sicher,
ja, dass das er ist das ist ein Vertrag drin, hundertprozentig.
Ja, also da hat er, glaube ich, inzwischen auch einfach die Eier dafür, dass er sagt, so, das machen wir so, ansonsten komme ich nicht, da mache ich halt was anderes.
Ja, er war ja auch in guter Verhandlungsposition, muss man auch sagen.
Eben. Das kommt auch noch dazu. Und der Tangaluga schreibt auch, und wann werden die Leute in den anderen großen Titelmatches Drew, Becky und Bayley erfahren, ob sie den Titel gewinnen? Haben wir, glaube ich, gerade ganz gut erklärt. Wie gesagt, wir glauben beide, dass es ein bisschen früher stattfinden wird. Aber wie das dann wirklich so ist, Das können wir nur spekulieren. Dann fragt er noch, werden die Wrestler dank des Netflix-Deals, wo ab 2025 deutlich mehr Geld machen? Ich glaube nicht. David, was denkst du?
Deutlich glaube ich nicht. Was? Nein. Also es könnte sogar eher sein, dass sie ein bisschen weniger verdienen. Wenn man halt, man hat ja schon mal im Internet diese Abrechnungslisten bekommen oder gesehen von Westland, wo du halt gesehen hast, wegen, die kriegen halt für die DVD, die Blu-ray, haben die so und so viel verdient, obwohl die halt nur kurz beim Bildmaterial drin waren oder beim Interview drin waren. Die Frage ist halt, kannst du das genauso abrechnen, weil du halt eigentlich nicht verkaufte DVDs hast und sonst was, wenn die irgendwann sagen, ey, wir machen bei Netflix das und wir machen bei Netflix das und wir switchen unser Portfolio ein bisschen um.
Also erstmal, ein Grund, weshalb ich glaube, dass sie nicht deutlich mehr Geld machen werden, ist, weil die haben bestehende Verträge. Da wird jetzt nicht irgendwas drinstehen, was über einen möglichen Deal mit Streaming-Anbietern entscheidet, wo irgendwie drinsteht, dann bekommt ihr so und so viel mehr. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass man solche Formulierungen nicht mit reinpacken würde, weil ansonsten sind ja die Verträge relativ schwer kalkulierbar für ein Unternehmen.
Du kannst nun auch sehr politisch antworten. Wie so eine Politik-Talkshow, wo du eigentlich antwortest, aber nichts sagst.
Dann kannst du sagen,
ja, manche Wrestler, ach so, die werden mehr verdienen, andere werden weniger verdienen, andere werden durchs Raster fallen. Die Antwort stimmt, sagt halt nichts aus, aber es wird halt so sein, weil wir wissen ja auch nicht, wie die sich entwickeln.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich, dass du danach, wenn dein Vertrag danach ausläuft oder jetzt, wo du weißt, was da im Hintergrund passiert, ich glaube, dass du das als gute Verhandlungsposition nehmen kannst, wenn du eine starke Position innerhalb der Company hast. Dass du sagen kannst, ich bin ein gutes Gesicht für Netflix, ich kann das gut repräsentieren, ich sorge mit dafür, dass wir halt hier gesehen werden, ich war mit dafür verantwortlich, dass es den Deal gegeben hat oder wie auch immer, ne? Dass du das als Verhandlungsposition nehmen kannst, aber ich glaube nicht, dass du da jetzt spezielle, du sprichst ja hier über die Royalties, ne? Die Tantiemen quasi, hast du ja angesprochen, ich weiß nicht, wie das im Streaming-Zeitalter ist.
Nee, das meine ich halt, da kann ich mir eher vorstellen, dass das ein bisschen wegbrechen könnte.
Ja.
Ich war ziemlich beeindruckt, wie viel die verdienen.
Ja, ja.
Also damit, also das ist, wer hatte das? Zum Beispiel Ryback hat ja, glaube ich, einmal die Liste rausgehauen, der ewig nicht mehr da ist. Und dann siehst du, oh, du verdienst aber noch ganz gut dafür, dass du mal kurz in irgendeiner DVD, die vor 3 Jahren erschienen ist, so drin warst.
Ja, ja, ist auch, da gibt's von Maven gibt's ganz interessante Videos dazu, wo er das auch relativ kleinteilig erklärt, wie er oder was er verdient hat, was er jetzt noch verdient und wie viel er da so rumkommt. Da hat er unter anderem mal erklärt, was er auch so für so Reality-Formate bekommt, an denen er teilgenommen hat. Also es ist schon ganz interessant. So, wir haben jetzt noch, warte mal, wir haben so viele WrestleMania-Fragen. Der RSC91 fragt noch, was Strukturelles. Wie wichtig ist ein Happy End bei einer WrestleMania, beziehungsweise ein triumphierender Face im Main Event und in welchen Situationen sollte man von dieser Formel bei einer WrestleMania abweichen? Ja, schöne Grüße an Cody Rhodes, sage ich an der Stelle.
Schöne Grüße an Roman Reigns. Ach, ich sag mal so, prinzipiell ist eigentlich es immer vom Vorteil, wenn es am Ende das große Happy End gibt, das große Feuerwerk, weil dann hast du diese Bilder, wo dann alle feiern. Aber umgekehrt, wie ich sag ja Roman Reigns, kann es auch funktionieren, dass halt einfach jemand, der nicht der Liebste ist, am Ende triumphiert, weil er dadurch halt diese Bilder hat und das Dominanz ausstrahlt und das sein Standing unterstreichen kann. Ich glaube, prinzipiell versuchst du großteils ein Happy End zu haben, wenn du 2 Nächte hast. Auf jeden Fall eine Nacht bitte mit einem Happy End.
Ja.
Das ist Pflicht. Aber ich glaube, du bist mittlerweile nicht mehr ganz so eng dran wie früher. Früher war es ja eigentlich immer so. Also ganz, ganz früher, als wir jung waren und knackig. Dass man das halt so verpflichten hat, sondern mittlerweile ist, glaube ich, eher dieses, wer ist der größte Name gerade? Und wenn der größte Name halt, und auf den du am meisten baust, der Heel ist, wirst du jetzt nicht wegen WrestleMania sagen, nee, dann musst du jetzt trotzdem verlieren, weil es ist WrestleMania.
Ja, inzwischen ist es ja so, früher war WrestleMania ja so eine Art Endpunkt quasi, ne? Da endete dann sozusagen die Geschichte und danach wurde wieder von vorne begonnen. Inzwischen ist das ja einfach so ein Kreislauf, der sich da bildet, wo du auch mit den anderen Shows viel Geld verdienen kannst, vor allem natürlich auch mit den Saudi-Shows, wo du unfassbar viel Geld verdienen kannst. Entsprechend musst du, glaube ich, auch da einfach ein bisschen langfristiger denken. Ich bin da bei dir. Also ich glaube, beide Abende als Heel oder mit dem Heel-Sieg zu beenden, das wäre schon sehr mutig.
Aber richtig mutig. Aber das Schlimme ist, dadurch hast du auch so ein bisschen eine Vorhersehbarkeit. Sollte in Nacht 1 ein Heel gewinnen, also im Main Event, dann weißt du schon, bei Nacht 2 wird es nicht so sein.
Ja, da gehe ich dieses Jahr von aus. Also ich gehe davon aus, dass wir an Tag 1 eine Niederlage im Tag-Match bekommen und an Tag 2 gewinnt Cody Rhodes das Ding. Aber ich weiß zum Beispiel auch noch, wie groß fast schon Entrüstung damals gewesen ist, als Triple H da in diesem Four-Way-Main-Event bei WrestleMania 2000 gegen The Rock, Big Show und Mick Foley, als der gewonnen hat am Ende. Weil ich bin fest von dem Titelgewinn von The Rock ausgegangen und der ist halt da nicht gekommen. Und dann haben sie noch versucht, so ein Turnaround zu machen, dass dann eben The Rock noch die McMahons abgefertigt hat sozusagen. Stephanie hat doch, meine ich, auch ein People's Elbow abbekommen.
Ja, aber die hatten ja auch selbst schon im Main Event einen Turn von Stone Cold. Also,
ja, stimmt,
das waren wilde
ja.
Zeiten.
Ja, also von daher, Pflicht ist es nicht. Und ich glaube, man muss heutzutage da ein bisschen langfristiger denken, als das noch vor 10, 12 Jahren der Fall gewesen ist oder so. Wobei, 10, 12 Jahre ist WrestleMania 28, ne? Darfst du auch nicht vergessen. Ach ja, lang ist her. So, ich hatte noch irgendeine Frage. Ach ja, genau, wir haben noch natürlich noch die Frage hier natürlich zu den aktuellen Entwicklungen, was die Sexanklage, den Missbrauchs- und Sexhandel-Geschichte mit Vince McMahon angeht und natürlich auch, was die Personalie Brock Lesnar angeht. Da fragt der Kek dann nämlich auch, was meint ihr zum Thema Brock Lesnar? Sehen wir ihn in Zukunft noch in der WWE und kann es vielleicht doch noch ein Match gegen Gunther geben?
Ja, kann es noch geben. Und man hat ja schon gemerkt, dass als der Fokus auf Lesnar wieder ein bisschen weggegangen ist, dass man ja bei WWE ja auch ein bisschen von diesem ganz radikalen, wir löschen den überall raus und so, sich es langsam, ganz seicht, vorsichtig entfernen. Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, was am Ende vor Gericht rauskommt. Und ich glaube, die würden gerne, müssen aber halt abwarten, wenn Lesnar quasi nicht viel vorzuwerfen ist, dann wirst du ihn sehen. Und wenn das vorzuwerfen ist, dann wirst du ihn halt nicht sehen, weil das wäre komplett dumm.
Ja, nicht vorzuwerfen, sondern nachzuweisen, würde ich einfach mal sagen.
Ja, nachzuweisen halt.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, WWE würde liebend gern noch weiter mit Brock Lesnar arbeiten. Es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass Gunther gegen Lesnar eigentlich geplant gewesen wäre. Man hat da jetzt drauf reagiert, was ich auch gut finde. Erstmal gucken, wohin der Weg hier führt und dass man ihn jetzt aus dem Programm genommen hat, finde ich absolut richtige Entscheidung angesichts dieser Vorwürfe, die da an den Tag gebracht worden sind und auch von vielfältigen Quellen ja gerade in Richtung Vince McMahon nochmal bestätigt worden sind. Insofern, das scheint ein Fass ohne Boden zu sein und wer dann alles in diesem Fass mitsitzt und wer weit oben sitzt und wer weit unten sitzt, das müssen wir eben einfach abwarten. Und solange wir das nicht wissen, wissen wir auch nicht genau, wer da jetzt von betroffen ist. Und das wird jetzt einfach in den nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre ergeben. Ich habe schon oft im Magazin gesagt, das Thema wird uns einfach noch begleiten, die nächsten Monate und Jahre. Nämlich auch der Tangaluga hat hier gefragt, wird Triple H irgendwann auch entfernt werden müssen, nachdem sein Schwiegervater Dreck am Stecken hat. Und da sage ich auch, wenn Triple H nachgewiesen wird, dass er sozusagen mit in diesem Sex-Trafficking da mit drin gewesen ist, in dieser ganzen Prozess und das quasi mitvertuscht hat, so leid es mir tut, der macht ja einen guten Job, der gute Triple H, und scheint ja auch Backstage beim Talent sehr beliebt zu sein, aber dann muss er halt weg.
Allerdings ist die Frage eine andere hier gewesen.
Nämlich?
Die Frage, die hier gestellt wurde, war halt, ob man Triple H entfernen muss, da sein Schwiegervater ein Bad Boy ist. Also es spricht halt quasi für die Taten des Schwiegervaters, da würde ich halt sagen, nö. Also es geht darum, wenn Triple H da involviert war, dann jo, aber
ja,
wenn der Schwiegervater richtig Dreck am Stecken hat, ist es Wumpe.
Ja, das sind ja zwei Personen, ganz klar. Ja. Aber wie gesagt, wenn er da mit drin hängt und wenn er da auch, das wird ohnehin die schwierige Frage, wird halt sein, wie weit gehst du, was die Konsequenzen angeht? Mitwisser, werden alle Mitwisser quasi auch automatisch aus dem Unternehmen entfernt? Wie ja. Sondierst du das?
Also Mitwissen ist ja quasi auch rechtlich, dass du ja etwas quasi mit verheimlicht hast oder halt nicht eingegriffen hast oder keine Hilfe geleistet hast. Ich glaube, alles, was rechtlich irgendwie anfechtbar ist, wird knallharte Konsequenzen haben. Musst du ja auch machen.
Ja. Wir schauen mal. Wir haben jetzt zuletzt erfahren, dass ja auch Nick Khan anscheinend da mit in der Anklageschrift drin steht. Da hieß es ja, dass die Position der Verantwortlichen, die ja dann nur unter dem Begriff, ich weiß gar nicht, Operating Officer, glaube ich, genannt worden ist, dass da einer davon Nick Khan gewesen sein muss. Auch da, im Zweifelsfall wird es dem Unternehmen natürlich sehr, sehr wehtun, aber dann ist das eben so.
Ja, man muss ja auch bedenken, als Unternehmen musst du ja auch einfach abwarten, weil du kannst jetzt nicht einfach jemanden, oder andersrum, wenn du jetzt jemanden grundlos wie ein Triple H rauswirfst, kann das sehr, 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 sehr teuer für dich sein.
Absolut, ja.
Es muss halt rechtlich was vorliegen, dann kannst du nämlich sagen, okay, schädigend für das Business, dann kann er halt gar nichts machen. Aber deswegen, ich glaube, die Verantwortlichen werden einfach ganz, ganz genau hinschauen, was am Ende bei rauskommt, und wir ja auch, bis es offiziell ist, dann weiß er erst, was jetzt wirklich die Anklagepunkte exakt sind und auch was dann am Ende rauskommt. Das ist ja in Amerika nochmal ja das Entscheidendere, was halt das Urteil ist jeweils.
Ganz genau. Wir gucken mal, was die Zeit bringt. So, ich gucke gerade mal, wir haben jetzt hier noch so ein paar allgemeinere Fragen, die stelle ich ein bisschen später ans Ende. Wir haben hier noch so, wir schwenken langsam rüber in Richtung AEW und da gehe ich erstmal hier zu der einen Frage vom Ultimate Warrior, der fragt, denkt ihr, dass die Erwähnung von Stings Abschied bei Raw der Anfang von einer neuen Offenheit der WWE werden könnte, auch nach dem positiven Feedback? Ich träume ein bisschen, Doppelpunkt, Kooperation zwischen AEW und WWE, gegenseitig mal die Stars ausleihen und die Präsentation. Was da alles möglich wäre, lieber David. Ach, was da alles möglich wäre.
Ja, alles, was ich nicht möchte, nein. Es wäre fürs Business nicht gut, es wäre für die Fans nicht gut, für die Produkte jeweils auch nicht, wenn du alles verwässerst. Es ist schon gut, wenn es alles so bleibt, wie es ist. Und ich sehe das halt auch nicht als, ey, jetzt werden wir Buddies, jetzt richtig nett, sondern einfach, da war gerade was verdammt Großes und wenn wir das halt gar nicht erwähnen, ist auch ein bisschen doof und Cody war zudem da und es war ja nicht so, dass man jetzt irgendwie eine Vignette gemacht hat oder so, sondern man hat es einfach mal kurz erwähnt.
Ja, das denke ich auch. Es wird keine Kooperation zwischen WWE und AEW geben, warum auch, man ist ja trotzdem, auch wenn WWE jetzt inzwischen wirklich meilenweit vor AEW ist, man ist ja trotzdem noch in einer Konkurrenzsituation und man weiß nie genau, wohin AEW noch gehen kann und warum sollte WWE auch mit AEW kooperieren? Also die haben ja keinen Gewinn dadurch im Endeffekt. Ne? Ich glaube nicht, dass die damit massiv viele Zuschauer mehr hätten, ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sogar noch einige wieder rüber zu AEW wandern könnten.
Also bevor das hier passiert, kooperiert Apple mit Samsung.
Deswegen, also ich glaube da nicht dran. Das war eine schöne Geste, so ist es ja auch aufgenommen worden und mehr ist es dann auch nicht. Wir werden übrigens nächste Woche einen AEW-Podcast mal wieder haben, weil wir zuletzt sehr, sehr WWE-lastig sind und wir haben ja nun mal auch WrestleMania vor der Tür, bevor der WrestleMania-Wahnsinn uns hier komplett die Bude einrennt. Da sprechen wir nächste Woche nochmal über die neue Entwicklung bei AEW mit den großen Stars. Da hat der Ultimate Warrior auch eine Frage zu geschrieben. Ich halte ihn mal ein bisschen kürzer. Beziehungsweise wir halten ihn mal ein bisschen kürzer. Das Ausführliche gibt es dann nächste Woche. Da ist der Markus auch dabei. Da könnte er davon ausgehen, dass es ausführlich wird. Die Star Power, die AEW dazu bekommen wird, ne, ist ja mit Okada, Ospreay und Marcellus Monet. Sucht ihr ihresgleichen. Omega und Pac ist ja inzwischen auch schon wieder da. Omega braucht noch ein bisschen. Das verspricht viele tolle Matches. Aber muss AEW sich nicht größer produzieren? Wembley ist ja schon ein erster Schritt. Ich hatte die Frage ähnlich schon mal gestellt. Die Leute haben anscheinend Interesse an gutem Wrestling und an pompösen Shows, lieber David. Braucht AEW mehr Pomp? Ich meine, wir haben jetzt eine neue Stage.
Am besten alles in 3D wieder, dann kotze ich. Ich glaube, man muss dazu eigentlich nur mal so die ersten Dynamite-Folgen anschauen, die jetzigen. Also das sind Welten. Und ich finde, man sieht halt diese Entwicklung hin, dass AEW doch halt, du hast ja richtig gesagt, es ist ein neues Stage, ein neues Logo, ein neues Theme, generell ein neuer Look bei Dynamite, den ich sehr mag, muss ich zugeben. Auch jetzt, beispielsweise, denkt an die ersten Shows, wie dann eine Rampe aussah, oder die es gar nicht gab, und jetzt eine Rampe mit Beleuchtung, LEDs und Co. Man ist schon auf dem Weg, dass man das halt größer produziert und darstellt. Und ich denke auch zum Beispiel, die Wembley Stage wird halt deutlich anders aussehen als beim ersten Mal. Aber es ist halt immer noch ein junges Unternehmen. Und ja, wenn man sagt, ja, es sind schon ein paar Jahre, das ist trotzdem noch unfassbar jung. Und ich glaube, AEW macht es halt dahingehend richtig, schönen Gruß an Kai, ja, Fanboy-Brille, dass man nicht alles reinballert, was zum Beispiel WWE ausmacht. Da ist halt alles noch größer, noch durchgestylter, noch
bitte mehr, Einblendungen. Bitte noch Einblendungen
mehr,
so.
Noch mehr Einblendungen, noch mehr 3D. Boah, ich hasse dieses 3D. Weil du hast ja trotzdem noch eine eigene DNA und du hast auch eine Zielgruppe, die meiner Meinung nach auch ein bisschen anders tickt. Und wenn du dann halt anfängst, das so zu machen, musst du halt auch einfach gucken, wie reagiert das Publikum, was ich ansprechen möchte, überhaupt darauf oder gehe ich halt damit zu weit? Und deswegen finde ich diesen Weg, der wir machen das stetig weiter und verbessern uns und machen das halt größer, aber nicht halt so auf einmal mit einem Schlag, finde ich genau den richtigen Weg. Und wie gesagt, einfach mal die ersten Ausgaben gucken oder dann ein Jahr später, zwei Jahre später und jetzt, es ist wirklich, jedes Mal hast du halt diese Entwicklung vor Augen.
Ich finde es gerade interessant, um mal hier wieder diesen Vergleich ranzuziehen, wie sich das WWE-Produkt entwickelt. Weil da hat sich ja in den vergangenen Monaten jetzt nicht unbedingt vom Pomp her, aber gerade von der Inszenierung des TV-Produkts viel getan. Wir haben jetzt zuletzt sehr oft, klar, wir haben sehr oft diese vielen Schnitte innerhalb der Aktion. Wir haben aber zuletzt auch lange Kamerafahrten gesehen, wo man quasi von der Halle aus in den Backstage und so weiter gefahren ist, quasi so lange Schnitte. Wir haben neue Grafiken gesehen, auch bewegliche Grafiken und sowas.
Ja, du testest das halt.
Ja, eben, du testest. Und ich finde zum Beispiel, ein WWE-Produkt tut das ausgesprochen gut. Und es ist ja auch so ein Befruchten von beiden Seiten. Vielleicht kann man da auch bei AEW mal sich überlegen, was kann man da machen? Auch mit Kameraperspektiven, ne? Vielleicht kann man da wirklich
so. Aber nicht Schnitte, bitte nicht diese Schnitte.
Nee, nicht ganz so viele
Schnitte. Ich bin echt froh, dass es nicht diese vielen Schnitte gibt.
Die brauche ich auch nicht. Am besten noch die Wackelkamera, die ist auch die allerbeste.
Oh, hör auf, Shaky Cam bei jedem Schlag. Denkst einfach nur, hat er gerade getroffen oder nicht? Keine Ahnung, es wackelt.
Oder Zoom in, Zoom out hatten wir auch mal gehabt, weißt du noch?
Das waren schlimme Zeiten.
Aber
beide machen es ja so. Also, was du ja sagst, dieses Testen und dieses Weiterentwickeln, weil Stillstand ist ja das Schlechteste, was du machen kannst. Und ich glaube, deswegen ist halt einfach, ich glaube, das Wichtigste ist, dass halt ein Produkt sich trotzdem treu bleibt und als solche zu erkennen. Ist zum Beispiel eine Kamerafahrt im Match bei AEW fände ich halt komplett falsch. Bei WWE hingegen fände ich halt eine Kamerafahrt richtig, weil das ist halt für mich, das eine ist halt ein bisschen mehr Wrestling, das andere ist ein bisschen mehr Entertainment. Und das eine ist ein bisschen mehr Hochglanz und das andere halt nicht. Deswegen, nur weil es beim einen funktioniert, weiß ich nicht umgekehrt, dass es da dann auch ist. Zum Beispiel, also diese schnellen Schnitte bei WWE, ich kann es verstehen, das ist nicht meins, aber ich kann es absolut verstehen, das ist passend.
Weißt du, was mir bei AEW immer fehlt? Vernünftiger Sound. Ja, nee, Feuerwerk haben wir doch. Hallo, hast du gesehen, was bei Okada abgeballert worden ist hier?
Sound jedes Mal. Ja, es, vor allen Dingen bei mir ist es, der Entrance-Team ist für mich immer zu leise. Ich
finde die super dumpf immer.
Ja, wir haben das bei Soundbar mal drauf geachtet, wo der herkommt. Wir haben halt immer das Gefühl, dass die den Ton über Mikrofone ausgeben, die zu weit weg sind von dort. Also es ist auf jeden Fall Seams gerne deutlich lauter, weil die Crowd zum Beispiel, die klingt immer gut. Ja, da bin ich bei dir. Also wenn ich was ändern würde, sofort auf Knopfdruck würde ich sagen, ey, mach mal bitte die Musik ein bisschen lauter.
Ja, und abgesehen davon, natürlich wirkt WWE größer. Es liegt aber auch einfach daran, dass WWE im Augenblick viel, viel größer ist. Und zum Beispiel mehr Pomp schließt immer für mich so ein bisschen ein, ja, dann brauchst du halt ein größeres Stadion, eine größere Bühne und sonst irgendwas. Aber dann brauchst du auch einfach mehr Zuschauer in den Hallen. Und das schafft ja WWE aktuell sehr, sehr gut. AEW hat damit zu kämpfen, abseits der großen Shows. Wir sehen, wie viele Leute bei Collision und so sitzen. Das kann halt nicht so groß aussehen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil du musst dann gucken, wie du die Stärken, die du eben hast, in den Mittelpunkt rückst. Und das kriegst du auch irgendwie hin. Ich finde, da gibt es eben noch genügend Ansatzpunkte, dass es modern und zugleich anders wirkt, weil du einfach, ja, wie du schon gesagt hast, du musst die DNA von dem Produkt behalten. Ne? Das ist das Wichtigste. Und wir wollen auch nicht zwei Produkte haben, die gleich aussehen. Du willst nicht, dass WWE oder das AEW genauso aussieht wie WWE. Das muss auch nicht sein.
Nö, in St. Pauli kann er auch nicht so auftreten wie ein HSV. Das fände ich ja schon furchtbar.
Ja, eben. Ja, und man muss sich gucken, man muss schauen, auch wo man hin will. Das ist ja auch so ein Diskussionspunkt bei uns. Da werden wir garantiert nächste Woche auch drüber sprechen. Stichwort Blut und Gewalt ist halt auch so ein Punkt, wo ich mich frage, passt das jetzt so?
Ja.
Pomp und Gloria auf der einen Seite und dann Janice Barbed Wire Bat und alle möglichen anderen Geschichten.
Das ist es halt schon, wo du hast dann so ein Entrance, die 3D-Grafik, so mit Comic und alles ist schön knallbunt. Dazu einfach nur eine riesige LED-Wand, die so groß ist wie das Stadion. Alles knallbunt und dann so, jetzt bringe ich dich um, okay?
Ja, genau. Deswegen muss man da mal gucken. Dann wird hier noch gefragt, kann AEW eine Art Royal Rumble gebrauchen? Da gibt es zwar dieses Pokerkarten-Ding, aber das ist nicht dasselbe. Damit brauchen wir, also ich meine, jede Promotion hat doch seinen Rumble. Bei der WXW gibt es einen Shortcut to the Top, woanders gibt es auch Rumble-Matches. Brauchen wir sowas?
Das ist so eine Frage, wo du nicht gewinnen kannst. Wo du eigentlich nur verlieren kannst. Ja. Weil das Problem ist halt, wenn du halt, wir kennen doch alle uns Fans. Ne? Dann ist es halt so. Machst du eine Art Rumble, sagt dann die eine Hälfte von, ey, cool, jetzt gibt's ja auch eine Battle Royale Rumble-mäßiges Zeugs, das mag ich, das ist super. Die andere Hälfte wird es zerreißen, von, oh, jetzt kopiert ihr das, habt ihr denn keine eigenen Ideen, dann kann ich ja gleich WWE gucken. Ich bin auf der Seite, ich hätte nichts dagegen, aber ich würde es an AEW-Stelle nicht machen, weil es ist ein bisschen wie Elimination Chamber oder Hell in Cell. es gibt einfach manche Sachen, die sind schon mal, die sind zu sehr mit einem anderen Produkt oder mit dem Kontrahenten verbunden. Ich muss mich abheben. Ich kann etwas Grobes in der Art machen, siehe halt hier mit den Pokerkarten, aber ich darf nicht zu nah dran gehen, weil sonst ist der Vergleich zu naheliegend.
Ja. Also ich bin der Letzte, der sagt, ich will keinen Rumble sehen, weil ich liebe Battle Royals und gerade dieses Rumble-Format liebe ich einfach. Und das ist mir da auch tatsächlich relativ egal, welche Promotion das macht.
Ja, du, aber du weißt, dass es nicht allen so geht.
Ja, ich weiß das.
Weiß halt schon, ich kann die Kommentare jetzt schon schreiben.
Ja, man sollte eh nicht so viel in die Kommentarspalten gucken, meiner Meinung nach. Das ist auch
außer
was,
man schreibt die Parole.
Ja, außer man schreibt die Parole, dann seid ihr coole Leute. Ich glaube, man braucht das nicht. Ich glaube auch, da lieber gucken, dass man sich auf die eigenen Stärken besinnt. Ich finde, man hat zum Beispiel mit Stadium Stampede was Cooles auf die Beine gestellt, mit dem du vielleicht auch in so eine Richtung gehen kannst, ne? Ohne dass das jetzt aufgesetzt wird. Ich muss jetzt nicht auf Rumble Come Raus jedes Jahr bei, weiß ich nicht, Double or Nothing das Stadium Stampede Match sehen, aber vielleicht kannst du daraus ja so ein bisschen was machen, dass du da was Wildes machst.
Es muss vor allen Dingen von alleine irgendwie kommen.
Ja.
Du brauchst irgendwelche Stipulationen, wo du einfach sagst, ey, das hat gerade richtig geklickt, wir haben da was Gutes, das müssen wir ausbauen.
Ja, eben drum. Dann fragt der Kollege der Ultimate Warrior noch, würde das Bryan Danielson, er hat DB geschrieben, muss ich dazu sagen.
Welchen Namen nehmen wir denn jetzt? Ich habe ihn nicht verhaspelt.
Bryan Danielson nehmen wir natürlich, aber er hat es falsch geschrieben. Bryan Danielson gegen Sabre-Match auch bei WrestleMania funktionieren, beziehungsweise würde das Publikum das überhaupt verstehen, unabhängig vom fehlenden Story-Aufbau, Wrestling-Stil ist ja schon etwas spezieller.
Ja, aber nur bei WrestleMania. Hat einfach den einen Grund, dass bei WrestleMania sehr, sehr viele Smart-Marks aus ganz Europa, ganzen Welt, generell überall vom Mond sonst was anreisen. Es ist halt einmal im Jahr diese Hardcore-Zielgruppe da, die, glaube ich, das einfach anders aufnimmt. Wenn du das jetzt bei Money in the Bank bringen würdest oder so, weiß ich nicht, ob das so garantiert wäre. Bei WrestleMania würde ich sagen, jo, könnte gehen.
Das ist ja auch immer das ist halt so eine hypothetische Frage. Ne? Kennen die Leute, die Athleten, die da auftreten? Ich meine, da ist ein Bryan Danielson.
Nee, ich glaube, er meint die Art-Match.
Die Art-Match. Ich glaube, dass die funktionieren kann, weil das war handwerklich so gut gemacht, dass man es einfach bringen kann. Und die beiden haben ja auch darauf geachtet, dass sie da eine Geschichte erzählen und die Leute verstehen das irgendwann. Ne? Und ich glaube halt schon, dass das funktionieren kann, weil die Qualität so hoch ist. Deswegen, aber schwierige Frage. Wir hatten noch eine Frage noch zu den Stages. Genau, hier der Jonas hatte gefragt, die wollte ich eigentlich gerade eingeworfen haben, ich bringe sie einfach jetzt. Wie wichtig ist eigentlich die Stage beim Wrestling? Finde die aktuelle WWE-Stage sehr langweilig und hoffe auf bald eine neue. Was ist eure Lieblingsstage? Ich fand die von SmackDown zu Fox Start echt krass. David?
Ich liebe Stages. Also früher war es auch wirklich so, vor WrestleMania oder auch immer noch aktuell, dass ich auch nicht gespoilert werden möchte, wie die Stage aussieht. Und ich finde
halt schon eine Klage gegeben innerhalb des Headlock-Chats. Ich weiß, hat Kai nicht mal irgendwas gepostet?
Und ja, dann war Terror. Und ich einfach nur dachte, danke, du Pumpe. Ich habe alle Seiten geblockt und du schreibst es rein.
Luftpumpe?
Penispumpe.
Ach so.
Nein, ich finde es sehr, sehr wichtig. Was ich nicht mag, ist dieser Trend zu, wir haben einfach einen riesigen Screen.
Ja.
Sieht eigentlich ganz nett aus, aber ich mag halt einfach diese kreativen. Wenn da halt ein Piratenschiff ist oder eine Achterbahn, hat das für mich einfach einen anderen Wert. Und ich finde es zum Beispiel deshalb bei AEW gerade gut, bei Dynamite, dass man halt gesagt hat, die Stages sind ja da größer geworden bei AEW, aber dass man bei Dynamite wieder ein bisschen zurückgeswitcht ist und sagt, ja, da stehen ja auch ein paar Sachen rum. Eine meiner Lieblingsstages ist auch zum Beispiel, wenn bei TLC da überall diese Stühle an Ketten runterhingen.
Ja, oder die Armageddon, Leiter da hornweise um den Ring stehen.
Genau.
Ring um den Entrance.
Oder Armageddon, eine große Burg. Und ich fand es halt schade.
Ein Drache? War da nicht auch ein Drache?
Weiß ich nicht. Weiß nur, dass Jeff Hardy da aufgegangen ist.
Ja. Wir hatten auch die Burg.
Ich fand es irgendwann schade, als man dann quasi nur noch, eigentlich war es dieselbe Stage, nur halt was anderes wurde dargestellt auf der LED-Leinwand. Das fand ich schade, weil das, finde ich, gerade früher, jetzt reden die alten Männer wieder, war halt jeder Event, der sah anders aus. Der hatte einen ganz eigenen Look, den du in diesem Jahr nur dieses Mal sehen wirst. Und das mochte ich sehr. Was ansonsten so Lieblingsstage bei Weeklies angeht, SmackDown mit der Faust.
Das ist immer die Faust, ne?
Immer die Faust drauf. Nur einfach denkst du, ja, das hat doch was. Nämlich.
Ich habe noch das Foto von dem kleinen Olf mit der SmackDown-Faust im Hintergrund, übrigens.
Ich habe die noch gesehen.
Das wird das Thumbnail bei YouTube. Viel Spaß. Nein, aber findest du auch noch nicht. Also gerade diese handwerklichen Stages, das war doch immer ein richtiger Hingucker.
Ich meine, wir sind groß geworden, da gab es gar keine Stage, ne? Da gab es einfach nur einen Eingang und dann kamen die Leute raus.
mit dem bunten Leuchtstoffröhren an den Seiten und den genau Logo, das war's.
Genau. Und dann irgendwann wurde es ja immer extremer. Und ich bin da auch total cheesy. Ich finde es auch witzig, wenn du bei einem Halloween Havoc damals bei der WCW, wenn dann da Kürbisse drumherum standen oder du hattest, wie heißt es, Spring Stampede und dann hattest du da Kakteen stehen und so eine Kutsche oder
bei WrestleMania in New York, wo dann einfach du quasi die Skyline gesehen hattest.
Ja, genau. Mag ich. Also ich bin da komplett bei dir. Ich bin ein großer Freund davon, dass du bei den wirklich großen Veranstaltungen auch individuelle Stages hast. Und das ist mir dann schon wichtig, weil ich finde, das trägt auch noch mal mit zur Atmosphäre dabei. Auch so als Zuschauer, guck mal, du bezahlst, keine Ahnung, 150 Euro, wenn du zu AEW gehst, du bezahlst 2000 Euro, wenn du zu WWE gehst und einen guten Platz haben willst. Übertrieben formuliert, ich weiß. Das ist doch geil, wenn du in die Halle beziehungsweise in das Stadion kommst und das ist irgendwie alles anders. Es sieht anders aus, als du es im Fernsehen kennst. Das ist doch cool und das ist auch nochmal ein Mehrwert, wenn du das...
Ja, auch dieses Motto von der Show.
Ja.
Wenn das Motto übertragen wird, bin ich auch direkt viel mehr drin. Also wenn ich so eine WrestleMania beispielsweise habe in Los Angeles, das Thema ist dann hier WWF oder WWE Goes Hollywood und dann hast du dann den roten Teppich und das Ding sieht edel aus. So, ja, bin ich sofort dabei.
Ja. Deswegen, das ist... Ähnlich wie hier beim Thema Pomp, ne? Ich finde, die Stage ist ein ganz massiver Teil von der Inszenierung. Und wenn die Stage, ich bin da auch dabei, wie du schon gesagt hast, die ist einfach nur, wir hauen da einfach eine LED-Leinwand hin und dann, je nachdem, wechseln wir halt so ein bisschen die Bilder. Das ist zwar nett und modern, aber es ist ja eben auch ein bisschen nüchtern und ein bisschen steril eigentlich fast schon. Und da geht eben mehr. Und wir Wrestling-Fans, wir schauen doch Wrestling auch, weil es ein bisschen cheesy ist und weil es ein bisschen peinlich ist und weil es ein bisschen komisch ist und weil es auch manchmal ein bisschen merkwürdig sein darf. Ja,
vergleich
es
doch mit einem Freizeitpark. Ja. Wenn du da irgendwo hingehst, dann willst du diese coole Deko sehen und wenn du aber stattdessen nur einen großen Screen siehst, wo diese Deko quasi dargestellt wird, bei dem einen bist du sofort drin, beim anderen so, ja, nee.
Genau. Und passend dazu, da fragt der Ultimate Warrior mich auch, warum braucht Wrestling eigentlich Storylines? Im Fußball zum Beispiel gibt es ja auch keine Story, sondern nur Punkte um Sieg oder Niederlage. Also ich finde,
das
im Fußball gibt es auch...
Das ist eine Lüge. Also wer Fußballfan ist, der hat bei fast jedem Match irgendwie eine Story. Und wenn Frankfurt gegen fucking Hoffenheim spielt, einfach so einen künstlichen Verein, den kein Mensch braucht, dann weißt du genau, die Geschichte ist Tradition, echter Fußball gegen die künstlichen Leute da, die einfach nur hochgepusht wurden.
Guck dir jedes Derby an, ne? Also guck dir Köln gegen Leverkusen an oder so, ne?
Ja, auch bei den Kommentatoren hörst du es ja auch, wenn einer ein Tor schießt, also kommt immer dieses ausgerechnet der und dann kommt diese Hintergrundgeschichte. Der war doch früher vor 48 Jahren da oder ja, der ist doch gerade erst da und er hat sich das immer gewünscht, hat in der Bettwäsche geschlafen.
Weißt du noch, wie sich Frank Rijkaard den Hintern mit dem Trikot von Olaf Thon abgewischt hat und solche Sachen?
Ja, also, es hat schon einen Grund, also gerade so Emotionen verkaufen halt was. Und beim Sport hast du natürlich einfach die Competition, aber das Wichtigste ist halt auch das, was du empfindest. Deswegen sind ja auch zum Beispiel die Stadien voll, wieder groß an Hoffenheim, und Stadien leer, wo du Emotionen hast oder wo du keine hast. Und beim Wrestling, das ist halt Competition, aber zusätzlich halt noch einfach nicht nur Entertainment, sondern wir nennen es ja immer gerne ein bisschen auch Daily Soap-mäßiges.
Ja.
Und das ist halt eine sportliche Serie, könnte man einfach sagen, die du guckst. Und wo du halt immer wieder mal so ein Staffelfinale hast. Und natürlich brauchst du das halt einfach, diese Geschichte, weil wenn die das nur im Ring stehen, was im Moment manche können, da jetzt wieder wegen dem Match mit Bryan Danielson, die können im Ring diese Geschichte erzählen und dann bist du emotional drin. Wenn du aber nur ein Match hast, wo du coole Spots hast, aber gar keinen roten Faden, wird es bei uns in der Review immer der Fall sein, dass wir sagen, ja, ich weiß, war eigentlich technisch super, aber hat mich nicht gekriegt.
Ja. Der Mensch möchte unterhalten werden und du kriegst ihn eben am besten über Emotionen. Und das ist nun mal einfach so. Und Wrestling hat sich das zum Vorbild gemacht. Also ganz im Ernst, selbst im Boxen, was ja nun auch ultimativer Kampf 1 gegen 1 ist, hast du dann probiert, die Kämpfer darzustellen und hast den Spitznamen gegeben, ne, Gentleman Henry Maske und so weiter und so fort, ne.
Und hast den Underdog in den Typ, der oben drüber ist und ja.
Genau das, ne, und so weiter und so fort. Und damit verkaufst du, die Leute wollen unterhalten werden. Es geht nicht nur darum, dass du handwerklich Dinge gut kannst, sondern es geht auch darum, dass du die Menschen unterhältst und dass du emotional catchst. Und deswegen braucht Wrestling Storylines, deswegen braucht Wrestling Charaktere. Ansonsten würden wir es doch nicht schauen. Also,
nein.
Ne, da gehst du vielleicht einmal hin, aber das ist doch so in etwa, als wenn du sagen würdest, dann können wir auch alle zum Ringen gehen.
Ja, vor allen Dingen sagen wir ja auch immer, ja, du kannst auch einfach in den Zirkus gehen, da siehst du auch Akrobaten. Aber das ist ja nochmal was anderes. Wir sagen ja auch immer wieder, so, wenn Wrestler besonders gut ist, ist das nicht unbedingt, weil das alles technisch super ist, wie bei Osprey zum Beispiel, weil dann hast du halt schnell dieses Spot-Monkey-mäßige. Das ist vielleicht mal ganz nett, aber eigentlich packt es dich nicht wirklich. Was dich wirklich packt, sind die Wrestler, die es halt schaffen, ihren Charakter innerhalb des Matches zu erzählen oder halt auszustrahlen oder sonst was. Ein Undertaker ist ja nicht so großartig, weil halt die Matches so toll waren, sondern das war Unterhaltung, weil das waren Emotionen, das war ein Charakter, mit dem kannst du was anfangen. Und der hat dann auch eine Geschichte erzählt.
Ja, ja, und das nimmt, du nimmst den Charakter mit, du nimmst die Geschichte mit, weißt du noch, wie der Undertaker im Sarg eingesperrt worden ist und dann in den Himmel aufgefahren ist. Aus heutiger Sicht sage ich, das ist totaler Quatsch, aber trotzdem werde ich es mein Leben lang nicht vergessen.
Ja, hallo, wir gucken auf Star Wars, ist auch kompletter Quatsch. Eigentlich müsste ein Laserschwert 4000 Meter lang sein. Ist egal.
Ja. Und ganz kurz zu meiner Ringformulierung. Das ist eine unfassbar kompetitive Sportart. Ich finde es trotzdem unglaublich langweilig, der am Boden zu sehen. Aber es ist.
Ich finde Curling besser.
Ansichtssache. Was?
Ich finde Curling besser. Okay. Das ist spannend. Das ist auch Drama.
Ja.
Aber wir wollen ja auch Drama.
Ja, eben. Eben drum. So, damit haben wir den Block auch abgefrühstückt. Jetzt mal so ein bisschen Kleinkram. Ah nein, wir haben noch eine wichtige AEW-Frage. Hier ist AEW nachhaltig genug, beziehungsweise was müssen Tony Khan und Co. machen, um das zu werden? Ich meine damit, dass zum Beispiel die aufgebauten Stars wie etwa MJF, Adam Page etc. nach dem erfolgreichen Aufbau von der WWE abgeworben werden. Also, was braucht AEW, damit die Wrestler bei AEW bleiben? Lieber David.
Viel Glück. Ich mache jetzt mal einen Fußballvergleich. Also erstmal, das Wichtige ist, dass du generell langfristig und mittelfristig Stars aufbaust und Charaktere vor allen Dingen aufbaust, dass du für die Wrestler, das ist fast das Wichtigste, das passende Gimmick findest. Weil oft kann ein Wrestler super sein, aber es funktioniert einfach nicht. Und dann machst du einen Gimmickwechsel auf einmal bumm. Aber es ist halt immer noch Business. Und da nehme ich mal einen Fußballvergleich. Wenn Frankfurt einen Spieler kauft und man baut den über Jahre hin auf zum Topstar, dann ist doch wohl logisch, dass ein großer Verein aus England anfragt und sagt, hör mal, wir legen jetzt so und so viel Geld hin, wir machen das und das mit dir. Und der Fußballer dann auch legitim einfach entscheidet, ich möchte hierbleiben oder, nee, eigentlich möchte ich diesen Schritt machen.
Ja.
Warum denn nicht? Also du bist als Arbeit, egal wo jemand arbeitet, es werden nicht alle Kollegen gleich zufrieden sein. Und da kannst du halt machen, was du möchtest. Du kannst ja nicht einfach allen Westland zeigt gleich sagen, wir pushen euch alle in den Himmel. Das geht nicht.
Ja. Das Ding ist erstmal, ich finde es gar nicht schlimm, wenn Wrestler wechseln. Ganz im Gegenteil, das gehört dazu. Das ist wichtig für deren Entwicklung und das ist auch wichtig für die Shows selber und für das Produkt selber. Du musst eine gewisse Fluktuation haben. Das Ding ist eben, du musst es auch schaffen, wenn der eine geht, hast du im Idealfall schon jemand anders Hintergrund in der Startposition, der nachrücken kann. Wir sehen das jetzt zum Beispiel bei New Japan. Da geht ein Okada. Jetzt musst du gucken, was machst du? Ach ja, guck mal, wir machen, Yota Tsuji gewinnt einfach die New Japan Cup. Yota Tsuji, jemand, den sehe ich als den nächsten Megastar an übrigens, neben auch dem Shota Umino zum Beispiel. Aber ich finde, der hat alles, was man braucht. So, das ist dann der Plan. Du musst ja eine Fluktuation haben, weil nichts ist langweiliger, als wenn du über 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre immer dieselben Leute siehst. Selbst in wechselnden Persönlichkeiten wird es irgendwann langweilig. Die wenigsten haben es geschafft, dauerhaft interessant zu bleiben. Selbst in Chris Jericho, wo wir immer sagen, der erfindet sich neu, der hat auch so seine Einbrüche gehabt, wo er langweilig gewesen
selbst
ist.
Selbst ein Taker hat es mal gehabt. Und der hat schon, der war nur bei einer Company, hat immer wieder gewechselt, aber ja. Aber was du sagst, ist ja das Wichtige, glaube ich. Es ist halt normal. Das gehört dazu. Ja. Und genau das, was du halt sagst, ist das Wichtige, dass du halt dich so breit aufstellst, dass halt jemand nachrücken kann, weil jetzt mal abgesehen davon, dass man jemand auch wechseln kann, kann auch einfach sein, dass jemand eine Verletzung hat, die ein Karriereende ist.
Ja.
Oder sonst was. Du musst auf das vorbereitet sein. Aber Wechsel sind halt normal, weil auch, wenn wir uns mal reinversetzen würden, wir hätten ein Sixpack, wären super sportlich, sind Wrestler, sind on top, unrealistisch, aber wir träumen mal kurz, dann will ich ja auch das Beste für mich.
Ich habe ein Sixpack im Kühlschrank.
Ich nicht. Ich habe Bauchspeck da. Okay. Aber dann überlege ich ja auch, was ist das Beste für mich? Und dann kann es halt zum Beispiel sein, ey, ja, ich will die größere Stage haben, ich will mehr Geld haben. Es kann auch sein, ey, ich will den kleineren Terminplan haben oder sonst was. Aber immer, jeder von uns will doch immer das Beste für sich rausholen.
Eben. Und du willst vielleicht auch mal was anderes sehen. Du willst ja auch nicht immer nur bei einer Company sein. Deswegen seht das mit den Wechseln nicht so tragisch. Ne? Klar ist es ärgerlich, wenn der eine Star wechselt, aber zugleich ist es ja im Wrestling nur so, wenn dann der eine von A nach B wechselt oder die eine von A nach B wechselt, dann öffnet sich normalerweise irgendwo ein Hintertürchen für jemand anders, wo dann jemand reinspringen kann. Und das tut dem Unternehmen gut, das tut dem Produkt gut, das tut dem Wrestling gut. Und den Leuten tut es auch gut, weil auch die brauchen ein bisschen Abwechslung. Also wir machen doch auch, also es war auch nicht so, als ob wir jetzt ein Leben lang beim selben Arbeitgeber arbeiten würden, also außer David.
Das stimmt. Aber nein, jeder ist auch austauschbar, muss man ja auch ehrlich sagen. Und ich wieder meinen Fußballvergleich, weil da beim Fußball liegt mein Herz. Wenn ich einen Spieler habe bei Franco und der ist dann 5 Jahre da und ist mein Bro, ja, trotzdem kann es halt sein, dass er dann geht, dann passiert es halt. Warum soll ich dann halt sauer sein? Es ist halt, in dem Moment bist du das, denn dann so 3 Wochen später ist auf einmal ein anderer Spieler auf der Position, denkst du, ja, ach, da war ja mal früher einer. Ja. Also, das ist eigentlich das eher auch sogar Schöne am Wrestling, weil wenn etwas zu gefestigt ist, dann kann das halt wirklich auch monoton für dich emotional werden. Und wenn du aber genau diesen Moment hast, das hast du ja auch zum Beispiel bei WWE, als sie halt keine Konkurrenz hatten, hattest du mal eine Phase, wo auf einmal 2, 3 Topstars verletzt waren und auf einmal kommt da ein anderer ins Rampenlicht. Und das ist doch genau der Moment, der immer so cool ist, wenn dann irgendeiner über sich hinaus wächst oder stärker wird oder diesen nächsten Schritt macht.
Ja, bin ich dabei. Deswegen, was muss AEW machen? Die sollen einfach ein attraktives Produkt bieten, die sollen einfach einen attraktiven Arbeitsplatz auch bieten. Genug Geld braucht es natürlich dafür, entsprechende Hintergründe, also sprich medizinische Abteilung, Reha-Abteilung, Trainingsmöglichkeiten, bla 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 bla. Was man halt so als Wrestling-Company braucht. Und um nachhaltig zu sein, in meinen Augen, was AEW noch braucht, um auf lange Sicht noch erfolgreicher zu sein, ist sowas wie das Performance Center.
Ja.
So. Weil das ist was, du merkst einfach, klar, die haben Schulen im Hintergrund, aber ich finde, so eine große,
eine richtige stationäre
Einrichtung, genau, sowas, das würde dem Produkt unglaublich gut tun. Das würde vor allem auch den jungen Leuten extrem gut tun. Du könntest den Alten, die jetzt langsam abtreten, wie zum Beispiel einem Brian Danielson, dem könntest du anbieten, hey, du willst nicht als Trainer hier arbeiten, du kannst mal catchen, aber du kannst vor allem auch dein Wissen viel, viel besser hier an die Leute weitergeben, als wir das jetzt mit den Schulen können, mit denen wir zusammenarbeiten.
Das muss ja auch der nächste Schritt sein. Also genau. Ich rechne auch damit, irgendwann kommt jetzt dieser neue TV-Deal, wenn das durch ist, dass man sagt, okay, jetzt wissen wir, wie wir finanziell planen können, jetzt bauen wir unser eigenes Performance-Center oder nennen es wie auch immer. Das brauchst du selbst, WCW hat ja sowas.
Ja, das Powerplant damals. Ja.
Wo die ganzen Footballspieler komplett K.O. gegangen sind.
Genau. Dann hat der Nischenliebhaber noch auf Discord gefragt, das kam noch vor kurzem herein. Und zwar geht es um im Internet sehr beliebte Listen zu den besten Wrestlern aller Zeiten. Und da wird sehr oft Chris Jericho übersehen. Warum denn das eigentlich, lieber David?
Ich finde nicht, dass er da übersehen wird. Weil bei Jericho, finde ich, ist diese Schwankung extrem. Also Jericho ist ein super Wrestler. Aber er ist halt für mich nicht einer der Beste, weil er nicht unbedingt immer konstant auf demselben Level agiert hat und er hatte auch mehrere Auszeiten. Aber gerade dieser Punkt Konstanz, der ist halt für mich einfach wichtig. Wenn man jetzt so denkt, ja, das Debüt damals, das war so groß, ja, und dann hatte der aber einen Hänger wie sonst was. Okay, dann kam er rein, aber was war dann? Ja, dann hatte der danach doch nochmal einen Hänger. Und das ist einfach so
der Jericho, geile Heel-Run damals mit Stephanie, hallo, war doch super. War Champion und alle sagen so, oh, Alter.
Aber Jericho muss man echt den Hut ziehen, wie er sich immer wieder neu erfindet und auch neue Sachen macht, auch wenn er meiner Meinung nach langsam mal dran denken sollte, ich muss den Stecker ziehen, das klappt so nicht mehr. Aber er hilft auch den Wrestlern. Er ist ein absolut prägender Typ im Wrestling, aber er ist halt für mich nicht einer der Besten, weil die Besten, die waren halt so, dass du sagst, okay, über einen längeren Zeitraum oder zumindest großteils waren sie halt auf einem absoluten Top-Level. Die waren herausragend. Und zwar über lange Zeiten. Bei Jericho war es zum Beispiel sehr oft für mich persönlich der Fall, dass Jerichos Leistung immer davon abhängig war, wie sein Gegner war.
Sehe ich nicht ganz so. Ich finde, Jericho war auch hier, ist auch immer noch jemand, der auch Leute zu einem guten Match ziehen kann, weil das einfach kann.
Kann, ja, aber es gibt halt auch einen Shawn Michaels, wo du sagst, der wird. Weißt du, wie ich meine?
Sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, weshalb er immer oder häufiger mal übersehen wird und hinter so Leuten wie The Rock, Hogan und so weiter und so fort steht, ist, glaube ich, die Tatsache, dass er vielleicht nicht der allergrößte Draw gewesen ist. Jericho ist jemand, der war da, der hat gute Leistungen gebracht, der hat vielleicht auch in seinem Best in the World Gimmick, nicht im Best in the World, wie ist es, bla bla, it what I do, mit der Shawn Michaels-Geschichte und so, da war er in meinen Augen mit an der Spitze und da war er auch jemand, der die Zahlen gezogen hat. Aber sehr oft war er eben einer von vielen, aber ein sehr, sehr guter von vielen. Und auch jemand, den du sowohl in der Midcard als auch in der Upper Midcard als auch im Main Event einsetzen konntest. Ich finde, Jericho war immer so ein...
Kann ich kurz was anmerken? Da muss man reingrätschen, weil ich finde, was du sagst, solche Leute brauchst du unbedingt auch.
Ja, ja,
du kannst halt nicht nur aus Topstars bestehen und nur Undercard, sondern halt diese so Mr. Zuverlässig, die halt ziehen, aber die halt nicht ein Stadion oder eine Halle ausverkaufen werden, in der Regel, aber die immer so ein gewisses Standing haben und abliefern.
Ja, zum Beispiel für AEW war Jericho absolut wichtig, weil der eine große Säule gewesen ist, sowohl vom Standing her als auch vom Ruf her. Der hat da Leute auch mit rübergenommen, ganz klar. Aber er hat jetzt zum Beispiel bei WWE nie die Nadel absolut nach oben schießen lassen oder sonst irgendwas, die Quoten. Sondern der war halt eben jemand, der war immer da, der hat auch immer stabile Zahlen gezogen, aber er war jetzt nicht jemand, der den massiven Unterschied gemacht hat. Und ich glaube, deswegen ist es so ein bisschen so, dass er da eben ein bisschen ausfällt, weil er immer auf sehr, sehr gutem Niveau gewesen ist, sowohl im Ring als auch am Mikrofon, als auch was das Ganze drumherum angeht. Aber ich sehe ihn jetzt nicht als jemand an, der innerhalb einer Company den absolut großen Unterschied gemacht hätte. Das klingt jetzt so negativ. Ich mag Jericho eigentlich total gerne.
Ja, aber das ist doch beim Fußball wieder der Vergleich, ist doch nicht anders. Du hast halt nicht Superstars, sondern du hast halt immer so diese ein, zwei, die herausstechen, sind nun mal da, aber die anderen sind halt auch super wichtig.
Ich finde auch, Jericho ist ein Superstar, ne? Aber eben auf einer anderen Ebene auch.
Ne? Ja, aber er ist halt nicht so, der ist jetzt nicht der Typ, wenn er im Fußballverein wäre, der die meisten Trikots verkauft. Der wird dann so auf Platz 3 oder 4 sein.
Ja, irgendwie sowas. Machen wir weiter. Der Molzberg fragt noch, mir ist aufgefallen, dass es in der Frauendivision, also sind wir bei WWE übrigens, eine ziemlich starke Midcard gibt. Shayna Baszler, Chelsea, bla bla. Würden die Damen von einem Midcard-Titel nicht sehr stark profitieren? Ich finde, es wäre eine gute Möglichkeit, bestimmte Damen wesentlich relevanter darzustellen. Ich glaube, so eine ähnliche Frage hatten wir schon und ich habe damals schon gesagt, so nee, mir reicht das eigentlich mit den Titeln. Wie ist es bei dir?
Du kennst mich. Ich bin vor allen Dingen, als AEW-Gucker bin ich total geschädigt, was Titel angeht. Weniger ist mehr. Und das finde ich beim Wrestling gilt für Titel total, weil nicht, dass ich Titel unwichtig finde, aber das Problem ist, je mehr Titel du hast, desto mehr Fäden wirst du haben, wo der Titel die Motivation ist. Aber Wrestling besteht halt nicht nur, du hast einen Titel, ich möchte ihn haben. Das ist mir zu monoton. Wenn ich das einmal habe bei der Fäde, jo. Das zweite Mal, jo. Wenn aber die ganze Karte daraus besteht, nee. Und ich finde eher, ein Midcard-Title würde schaden, weil dann kannst du, oder dann wirst du höchstwahrscheinlich viele dieser anderen Geschichten, die ja eigentlich auch die Geschichten sind, die Charaktere formen, das sind selten die Titelfäden, weniger erzählen würdest. Dann lieber so, brauchst keinen Midcard-Title, du hast eine richtig starke Midcard bei den Frauen, erzähl andere Geschichten.
Eben. Brauche ich nicht wirklich. So, jetzt haben wir noch eine ganze Menge kleinerer Fragen, glaube ich. Ich glaube, jetzt haben wir die ganzen großen Rüssel und Brocken haben wir alle durch. Jetzt können wir so ein bisschen Schnellfragerunde machen, auch wenn es noch eine ganze Menge Fragen sind. Bleiben wir mal bei den Frauen. Und zwar fragt der Tangaluga, seht ihr Thea Hale als zukünftige Megastar?
Mir fehlt da an Schauspielkunst sehr, sehr viel, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es nicht ausschließen. Ich weiß es nicht. Es kommt halt immer darauf an, wie jemand am Ende funktioniert und ob es Klick macht. Deswegen ist diese Frage, egal welcher Wrestler oder welche Wrestlerin, super schwer zu beantworten, finde ich.
Ja.
Weil selbst ein Super-Wrestler oder Super-Wrestlerin kann ein Main-Wrestler kommen und ein Main-Event gepusht werden, trotzdem kann es nicht klicken.
Ja. Ich glaube, Megastar, also ich bin jetzt mal ein bisschen konkreter, ich glaube, Megastar wird sie nicht. Aber ich glaube, dass sie eine gute Rolle spielen kann, weil ich mag die unglaublich gern und ich finde, die hat ein ganz eigenes Charisma. Und im Ring ist sie solide. Gucken wir mal, die ist ja noch super jung.
Aber die Promos sind nicht toll.
Ich finde die super, weil die so anders ist. Doch, die ist super. Dann, warum setzt WWE kaum noch auf Pretty Deadly? Gut, zuletzt hat man noch gesehen. Das wohl geilste Tag-Team ever.
Ja, lassen wir mal so stehen.
Genau. Also ich liebe Pretty Deadly. Ich glaube, dass man mit dem auch noch mehr machen wird. Ich glaube aber, dass die in den USA nicht ganz so gut ankommen, wie es hier bei uns der Fall ist, weil ich glaube, dass das ein ganz anderer Humor ist als das, was wir hier haben. Und deswegen glaube ich, dass man die eher so als Midcard-Act ansieht, aber andere Tag-Teams da schon stärker darstellt.
So. Kann ich unterschreiben.
Dann, der Tangaluga fragt noch, in welchem Jahr wird Trick Williams WrestleMania Main Eventen, David?
Keine Antwort. Der muss halt erstmal in die Region kommen.
Dem fehlt halt auch noch ein bisschen was, ne?
Ja, aber also du kannst es doch bei keinem Wrestler vorhersehen. Wir gucken jetzt so lange Wrestling. Und wie oft hatten wir den Fall, wo wir sagten, boah, in einem Jahr, dann ist er soweit und dann hat es genau auf den Monat genau hingehauen. Und umgekehrt hast du dann so, ah, das braucht noch ewig und auf einmal hat irgendwas sich geändert und dann ist er durchgestartet. Es kann halt alles sein.
Also, ich glaube, bei Trick Williams sollte... Ja, bei Trick Williams darf man nicht zu übereifrig sein. Da fehlt auch noch was, auch am Mikro. Ne? Der wird gerade getragen von dieser Story mit Carmelo Hayes und dann auch durch das Theme, was er hat. Das funktioniert super, aber streng genommen, hört euch mal seine Promos an. Die Betonung ist nicht so richtig geil, da fehlt ein bisschen was. Auch im Ring ist er noch super grün, das sieht man auch. Gibt dem noch ein paar Jahre, also 5, 6, 7, 8 Jahre, bis der da wirklich ganz oben mitspielen kann, wird es noch dauern. Also 5, sage ich mal. Ja, also von daher, Geduld, der soll noch ein bisschen wachsen. Der ist ja gerade erst auf dem Weg quasi, hat dieses Jahr ja erst so den Sprung nach oben erlebt. Sprung nach oben hier? Ja, ja der also von der Größe her muss er nicht mehr wachsen, aber
wir schon.
Ja, das auf jeden Fall. Der Kick hat noch gefragt hier, meint ihr, Umagas Sohn Silla Fatu kann in die Fußstapfen seines Vaters treten? Und wenn ja, was wäre eure Idee für einen WWE-Run?
Ja, könnte, weiß ich aber nicht. es klingt halt doof, das will ich ausweichen, aber man muss erstmal die Entwicklung abwarten, was ich halt gut fände, wenn man halt nicht sagt, mal Sohnemann, du übernimmst quasi das Gimmick, sondern nee, er soll auf den eigenen Füßen stehen und auf eigenen Füßen wachsen.
Der arme Kerl, weißt du, der hat erst gerade angefangen zu catchen im vergangenen Jahr und überall ist es so, na, wirst du der neue Umaga? Willst du ein neuer Umaga? Bei WWE haben wir außerdem schon.
Boah, ich stelle mir das so schlimm vor, ne? Wo du einfach nur denkst, ey, lass mich doch erstmal.
Ja, eben. Ne, der hat gerade mal eine Handvoll Matches bestritten. Gib dem ein bisschen Zeit, warte mal ab. Hat der Potenzial? Ich finde den vom Look her ganz geil und so, aber ich kann es nicht abschätzen. Wer weiß auch, ob der verletzungsfrei bleibt, wer weiß, wie die weitere Karriere für ihn geht, ob er das dauerhaft wirklich machen will. Der ist auch ganz am Anfang seiner Karriere. Hat er Potenzial? Ja. Aber bis der soweit ist, ist die Bloodline-Geschichte schon Geschichte, befürchte ich. Dann, wir haben so WrestleMania-Fragen, das hatten wir schon. Moment, gehen wir nochmal zu WrestleMania zurück. Welche Multi-Man-Matches bei WrestleMania ohne besondere Stipulation, also keine TLC-Matches, sind für euch die besten? Für mich ist es das Triple Threat, Triple H, HBK, Chris Benoit von WrestleMania 20, schreibt der AIC91.
Ja, das ist schon sehr, sehr weit vorne. Das Beste würde ich nicht sagen, wo ich sagen kann, vorhin gehört auf jeden Fall zu den Besten, ist Roman Reigns, Daniel Bryan und Edge bei WrestleMania 37.
Mhm.
Und WrestleMania 32 mochte ich halt auch sehr Becky Lynch, Sasha Banks und Charlotte.
Ja. Ich habe auch gerade noch überlegt, ne, so dramamäßig ist natürlich auch Daniel Bryan gegen Randy Orton und Triple Batista ganz weit vorne. So, von WrestleMania 30, was so die Multi-Man-Stipulation angeht, mit noch dem Match gegen Triple H im Opener. Aber ich glaube, die Matches, die wir jetzt genannt haben, die gehen da schon ziemlich gut mit rein. Dann fragt er noch, welche WrestleManias bzw. WrestleMania-Matches schaut ihr euch immer an, um euch für WrestleMania zu hypen? Habt ihr da bestimmte Traditionen?
Ja, ich gucke mir halt immer Hogan gegen The Rock an, WrestleMania 18. Immer.
Ja.
WrestleMania 17, das TLC, schaue ich mir eigentlich auch meistens vor mal an. Und Guilty Pleasure, ich weiß nicht warum.
Das Hardcore-Match von WrestleMania 17?
Nein, ich gucke immer wieder, dann vorher, die vielleicht blödeste WrestleMania ever oder nee, eine der blödesten, WrestleMania 9. Ich gucke es mir immer vorher an und ich weiß, ich gucke die so oft, das glaubst du gar nicht.
Das liegt wahrscheinlich auch an der Stage.
Und dann einen schönen Finish. Nee, ich mag dieses, ich weiß nicht, irgendwie mag ich die total. Dann bin ich immer in WrestleMania-Stimmung. Auch weil es ein bisschen dieses Oldschoolige ist und ja, dieses WrestleMania-Lied. So, in diesem Punkt im Grunde kommen wir zur Parole.
Ach so, okay.
Nicht ganz am Ende, weil das wäre zu einfach. Wer bis hierhin hingehört hat, macht es bitte folgendermaßen. Egal, wo ihr es hört, geht bitte auf YouTube, klickt auf das Video, schreibt in die Kommentare die Parole rein, um zu zeigen, Jungs, ihr seid zwar langweilig, aber wir hören bis hierhin zu. Ich habe es bis hierhin geschafft. Die Parole lautet, nämlich so wie das Lied, was ich immer höre, vorher, Oho, Oho, WrestleMania. Vielen Dank.
Okay. Ich sag das einfach mal so. Zurück zur Frage.
Was denn?
Ohoho, ohoho, WrestleMania.
Ja.
Ich habe kein besonderes Ritual. Also ich schaue eh so viel Wrestling. Und ich weiß, dass ich jetzt dieses Jahr, wenn wir, so wie es aussieht, eine Classic Review zu WrestleMania 19 machen. Das heißt, das wird mal so ein bisschen mein Aufgalopp sein. Aber derzeit komme ich tatsächlich außerhalb von Headlock sehr wenig zum Wrestling gucken, weil ich halt durch Headlock so viel Wrestling gucke. Und ich habe kein besonderes Ritual. Was ich mir aber immer wieder gerne anschaue, ist das Hype-Video zu Austin gegen The Rock von WrestleMania 17. David?
Austin gegen The Rock? Ach, ich habe jetzt gerade richtig einen Gedankenfehler gehabt. Entschuldigung.
Das ist ja eins der besten Videos überhaupt, hallo?
Nein, das
gedacht, springst du drauf und sagst, oh ja, das ist so gut.
Es ist fantastisch, weil ja auch coole Musik.
Genau.
Also das ist einfach, es ist unsere Musik, da waren wir jung, knackig und ja, da hast du total Bock. Also bei den Hype-Video auf jeden Fall komplett.
ASC91 fragt noch, wenn euch letzten Sommer die aktuelle WrestleMania-Card und den aktuellen, also wenn man euch, Entschuldigung, letzten Sommer die aktuelle WrestleMania-Match-Card und den bisherigen Aufbau gezeigt hätte, hättet ihr euch Karten für die WrestleMania geholt, wenn es zeitlich und finanziell natürlich gepasst hätte?
Wenn ich die Kohle hätte, klar. Nein, muss auch sagen, es sind ja auch wirklich viele gute Matches. Also das hast du nicht nur Main Attraction mit The Rock allein schon als strahlender Star, sondern die Geschichte um Cody mit Roman. Aber ich finde auch bei den Frauen machst du es ja eigentlich auch richtig. Also Rhea Ripley gegen Becky Lynch, das ist so ein Money Match. Das nehme ich direkt mit. Und bei Gunther gegen Sami Zayn, da habe ich auch Bock drauf.
Ja. Dazu hast du noch ein Leitermatch. Also Leitermatch sind dann immer geil.
Leitermatch ist immer gut. Ich bleibe auch dabei, jede WrestleMania muss immer ein Leitermatch haben.
Eben, finde ich konsequent. Deswegen, klar, also.
Was für eine Frage.
Wenn man Zeit und Geld hat, würde man fast zu jeder WrestleMania fahren.
Ja, natürlich. Ich war noch nie bei WrestleMania. Natürlich würde ich es machen. Nein, ich finde aber auch, dass die Karte sich gut liest.
Ja. Ja, natürlich hast du auch noch dieses Big-Time-Ding einfach mit The Rock. Ne? Der wird nicht mehr so oft wrestlen. Und das ist dann schon was Besonderes. Dann, der Ultimate Warrior fragt noch, so ein bisschen Richtung Match-Psychologie, das ist bezogen auf unseren Die Kunst der Kickouts-Podcast, den Mella und ich auf unserem Supporter-Programm gemacht haben. Der fragt hier, was ist eigentlich die offizielle Erklärung, warum Wrestler nach bestimmten Moves pinbar sind? Knockout, Schmerz, keine Puste mehr, oder was? Lieber David, erklär es uns.
Also die Frage ist, warum man nach einem gewissen Move gepinnt werden kann und nach einem anderen auskickt.
Ja, warum kickst du nach einem Legdrop von Hulk Hogan nicht mehr aus?
Weil es die Geschichte ist. Einfach nur, das ist der einzige Grund für mich, weil es halt die Geschichte ist. Weil es gibt einfach Finish-Moves, die sind halt so, dass du dir sagen kannst, oh, der ist jetzt direkt K.O. Also bei so einer Switching-Music kannst du schon mal dir vorstellen, zumindest, okay, der geht ans Kinn, der ist halt weg. Den kannst du pinnen. Es gibt aber auch einfach andere Finish-Moves, die halt wirklich sehr soft sind oder unspektakulär und denkst, ja, muss es nicht unbedingt sein. Oder ist zumindest nicht so glaubwürdig, aber die Geschichte ist da dahinter das Entscheidende. Und das ist ja auch das, was die Charaktere und auch teilweise ja die Matches aufbauen. Dass sie halt sagen, dieser eine Move, das ist der gefährliche. Da denkst du nicht, ich vergleiche mal wie ein Actionfilm. Du überlegst es nicht bei Bruce Willis, ja, hör mal, der ist gerade barfuß durch Scherben gelaufen, macht 400 Mann noch platt. Das ist aber unlogisch, sondern du denkst einfach nur vorhin so, oh, das ist seine Hürde, aber die hat er genommen. Und wenn er den kriegt, dann ist er fertig. Egal, ob der es vorher schon da am Bluten ist oder sonst was. Und das ist ja beim Wrestling ähnlich. Die Geschichte ist einfach, ey, ich habe diesen einen Move, obwohl andere den auch vielleicht machen, bei mir ist der super gefährlich. Und wenn ich dich damit kriege, dann habe ich dich. Und das ist ja auch diese Spannung, die du oft beim Matches hast. Von wegen, kriegt er den Move durch? Oh nee, nicht. Und dann auf einmal, bumm. Da gehst du nicht mit Logik ran. Das ist reine Emotion.
Es ist ja auch das, was Paul Heyman mal gesagt hat. Mit einer guten Geschichte im Vorfeld kannst du auch einen Side-Headlock zum Finisher machen. Ne? Gib jemanden wie Big Show den Side-Headlock als Finisher und wenn die Leute das entsprechend verkaufen, passt das.
Ja, auch denk an The Rock. Seine Finishing-Moves. Keiner kann das ernst nehmen. Aber.
Was, der People's Elbow, der geht direkt ins Herz, sage ich dir.
Ja, total. Aber es war egal, du wusstest als Fan in dem Moment einfach nur, oh mein Gott, der hat die durchgebracht.
Ja. Deswegen, es gibt da keine logische Erklärung. Das sollte man auch gar nicht hinterfragen. Ne? Klar wird das bei manchen Finish-Moves wird das als erzählerisches Element gebracht, wie zum Beispiel bei der Mandible Claw. Ja, da sind Nervenbahnen unter der Zunge, wenn man da drauf drückt. Dann
Carsten Schäfer das immer erklärt hat.
Verliert man das Bewusstsein und so ein Quatsch. Ne? Aber klar, bei manchen Aktionen kann man sich auch denken, ja, okay, das ist schmerzhaft, ein Armbar oder Kniebar sind Aktionen, die auch aus dem MMA bekannt sind. Sleeper Hold genauso, funktioniert auf eine gewisse Art und Weise, aber bei manchen gibt es auch gar keine Logik dahinter, sondern in erster Linie geht es um die Darstellung der Charaktere und der Geschichte, ja. Dann wird hier noch gefragt, Wrestling-Matches dauern eigentlich immer unterschiedlich lang, Iron Man mal ausgenommen. Wie plant man dann eine TV-Show? Es würden ja Lücken gegebenenfalls Überlänge entstehen, aus Kayfabe-Sicht.
Ja, ganz normal, wie du auch sonst Shows planst, abseits vom Wrestling. Du machst halt deinen Timetable, also schaust, ich habe die Gesamtzeit, ich verteile so und so viele Minuten dahin, zwischendrin kommt noch das Segment, so und so viele Minuten, dann das, so und so viele Minuten. Das hast du auch manchmal beim Wrestling, zuletzt bei AEW, bei Revolution, dass du auch manchmal mitkriegst, wie dann der Ringrichter zu den Wrestlern sagt, ey, noch 5 Minuten, noch 6 Minuten. Und dann wissen sie halt Bescheid, alles klar, das ist die Zeit, die wir jetzt noch haben. Und dann sagt er auch von wegen, hey, jetzt noch 1 Minute, dann ist Ende. Also es hat einen Grund, warum ein Ringrichter einen Knopf im Ohr hat.
Es gibt Backstage, in der Regel gibt es ein großes Whiteboard, wo die Matches angesetzt sind und dahinter steht dann einfach eine Zahl. Das ist die Minuten, wie viel du hast. Und genauso auch bei Promos natürlich. Ich weiß nicht genau, er hat noch dahinter geschrieben, Kayfabe-Sicht. Das wäre, wenn das jetzt alles echt wäre, so, ja gut, dann musst du halt flexibler sein oder dann eben Filler haben oder wie auch immer, ne, aber.
Damit kannst du ja auch spielen als Company. Das hat ja schon AEW auch schon mal gemacht. Dass sie halt anfangen, ey, wir bleiben jetzt so lange hier, bis Ende ist, oder wir blenden aus, obwohl das Match noch läuft.
Ja, genau. Dann fragt der Molsberg noch, wir haben noch 5, 6 Fragen, aber das sind kurze. Was war der erste prägende Moment, den ihr mit Wrestling verbindet? Welcher Moment kommt euch als allererstes hoch, wenn ihr an eure Anfangszeit denkt? Ich hoffe, uns kommt nichts hoch. David, bist du wieder im Jugendzentrum?
Nein.
Du bist bei deinem Opa.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist genau die Geschichte. Ja, das ist halt immer das erste Mal. Da war ich halt bei meinem Opa in Spanien. Er konnte kein Deutsch, ich konnte kein Spanisch. So, ich saß neben denen. Da lief WrestleMania 6 im Fernsehen. Dann haben wir das geguckt und war super toll und wir haben gelacht und angefeuert und wir haben uns gegenseitig null verstanden.
Ich habe auch gesagt, bei mir ist so, erste Erinnerung ist halt auch irgendwie, ich glaube, es ist sogar WrestleMania 3 Hogan gegen Andre, da hat mein Vater das geschaut und da kam ich halt irgendwie ins Zimmer und habe da kurz drauf geguckt und dann hat er gesagt, geh raus, aber ich fand dieses Bild halt so krass. Und
dann wobei man sagen muss, das ist ja keine Wrestling-Erinnerung, weil früher war das ja so, das kennen die jungen Leute ja von heute nicht mehr, wenn du das geguckt hast und deine Eltern kamen zum Beispiel rein, dann hieß es nicht, guckst du Wrestling, sondern, catchen.
Das stimmt. Ansonsten auch WrestleMania 9 war bei mir so, mit meinem Bruder zusammen, bei dem Zimmer haben wir geguckt. Deswegen, das ist so, Hogan gegen den Warrior ist bei mir so das nicht das erste Bild, aber so das zweite Bild, das die emotionalste Erinnerung, die ich auf jeden Fall daran habe. Dann fragt der Laszlos per Discord, es gab über die Jahre viele schreckliche Stipulationen von Reverse Battle Royals und dem Candle from Hell. Welche fandet ihr am schlimmsten?
Ich sag mal 2. Also Punjabi Prison Match ist schon sehr, sehr weit on top. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, der weiß ich, den wünsche ich Durchfall. Ganz, ganz schlimm, also wirklich von der Stipulation her einfach unfassbar schlimm, war bei WCW Judy Bagwell on a Forklift.
Alle On-A-Pole-Matches sind furchtbar.
Und genau das wollte ich nämlich jetzt anfügen. Allgemein alle On-A-Pole-Matches. Die Dinger sind halt immer schlecht.
Ich habe mal ein Scaffold-Match bei der WXW gesehen. Ich glaube, da ging es darum, dass die zusätzliche Stipulation war, jedes Mal, wenn die Wrestler wenn der Ringrichter einen Two-Count zählt, dann muss der Ringrichter einen Shot trinken. Und
warum?
Du darfst nur auf dieses Baugerüst klettern, wenn du oben oder davon runterspringen, wenn du oben auch einen Shot trinkst. Es war furchtbar.
Ja, vor allem bei Wrestling generell, wenn Regeln kompliziert werden, dann bin ich schon raus. Wenn da zum Beispiel wie bei WCW da irgendwie 48 Käfige aufeinander sind, du einfach weißt, ja, der eine kommt jetzt dahin, aber dann kommt der andere da unten. Aber um dahin zu kommen, kommt noch der hin. Boah, nee.
Ich fand selbst zu meinen notgeilen Teenie-Zeiten, fand ich immer Evening Gown und alles, was ich mit Ausziehen in Verbindung gebracht wird, fand ich unglaublich albern und anstrengend. Taxido-Matches, das war ja auch nichts Ästhetisches, sondern die haben da aneinander rumgezerrt oder sonst irgendwas. Und dann hast du noch irgendwelche komischen Typen am besten in Klamotten gehabt, die sich den Anzug vom Leib
gelassen. Ja, Typen ist was anderes, aber als Teenager
fand ich immer albern.
Aus heutiger Sicht sehr schlimm,
Ich fand es auch damals schon immer albern. Das war mir immer unangenehm. Der King fragt noch, was wart ihr eigentlich immer? Wart ihr Team Raw oder Team SmackDown? Und welche Shows war für euch von Anfang 2000 bis Ende 2011 von Superstars her die größere?
Ich war immer Team War. Also ich früher war es ein bisschen so, War war halt die coolere Show mit den größeren Stories und SmackDown war halt so, wenn du gutes Wrestling gucken willst, schalt da ein.
Und ja.
Bei mir war halt einfach, ich stand auf die Show und das hat mir gereicht. Und deswegen sage ich auch.
Das ist halt eine unfassbare Zeitspanne hier, ne? Anfang 2000er bis Ende 2011.
Ja, vor allem alles so gemischt hin und her. So.
Genau.
Also das mit den Superstars oder die stärkere kann ich nicht sagen, aber ich war Team War. Du warst bestimmt Team SmackDown, ne?
Ich war Team SmackDown, ja.
War klar.
Ich war Team SmackDown.
Das war wieder klar.
So, der Real Sebastian fragt noch, in welchem Ausmaß bewahren ältere bzw. retired Wrestler ihre älteren Attires auf, also ihre Kostüme? Und wie kommt es, dass immer wieder Teile, zum Beispiel Ric Flairs violette Schmetterlingsrobe, bei Sammlern landen?
Kohle.
Ja.
Ja, ist das so?
Manchmal auch Geschenke. Ich meine, manchmal spenden auch Wrestler zum Beispiel irgendwas und sagen, hier, ne, ich bin dir für irgendwas besonders dankbar, du kriegst hier mein Outfit.
Nein, aber die Frage war ja, wie landet das da? Das kann ja auch sein, dass derjenige, der das Geschenk bekommen hat,
reinpackt. Ja, gut, das stimmt.
Ich meine, auf eBay findest du halt 90% aller Geschenke wahrscheinlich.
Ja, klar.
Ich glaube, dass es unterschiedlich ist. Glaube ich, wie bei jedem Sportler. Die einen sammeln halt alle ihre Trikots, die anderen weniger. Manches gehört der Company. Manche haben bei sich ein eigenes Zimmer, quasi als Erinnerung, wo alles da ist. Manche packen das einfach in Kartons. Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen.
Nee. Ist eben auch so eine Frage, wie sehr hängst du daran und wie sehr sind dir diese Erinnerungen an Gegenständen, wie wichtig ist dir das? Bist du so ein materieller Mensch eher, der das gerne mal rausholt, sich anguckt? Oder bist du jemand, der dann vielleicht eher von, vielleicht so einfach Bilder an der Wand hängen oder wie auch immer? Gibt's oder du bist auch einer von denen, die sagen, nee, Indiana Jones mäßig, das gehört in ein Museum, ne? Das sollen alle Leute sehen können. Also ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen und wie es bei Sammlern landet, ja, verkauft. Ich meine, das ist ja so die, ich weiß nicht genau, wie viel diese ganzen Klamotten bringen, aber gerade so alte Ric Flair-Roben, die sind ja auch aufwendig gestaltet, da kriegst du schon noch einiges für. Dann hat der Gerald von Silden noch gefragt hier, ich würde es wirklich interessant finden, wenn ihr mal etwas über die Geschichte des deutschen Wrestlings oder des Wrestlings im deutschsprachigen Raum machen würdet. Tatsächlich, also Markus hat auch darauf geantwortet, ich antworte da auch nochmal drauf. Also Markus ist da gerade an so einer ganzen Serie rund um die Geschichte des Wrestlings dran. Das wird dann aber auch erstmal für Supporter erscheinen. Da arbeiten wir aber noch dran. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das erscheint. Also das soll aber eine ganze Reihe werden. Und dann fragt die Romy noch, welche Folge von Dark Sides of the Ring fandet ihr bisher am interessantesten?
Da oute ich mich mal. Ich finde diese Doku-Reihe nicht so toll. Da habe ich einfach auf YouTube andere gefunden, die halt deutlich länger sind und ausführlicher und auch weniger, sagen wir, tendenziös sind. Weil Dark Side of the Ring ist eine coole Doku-Reihe. Lieblingsfolge würde ich halt sagen, okay, das ist halt mit dem verrückten Flug.
Plane Red from Hell?
Genau. Weil das war halt recht amüsant, aber mein Problem ist da halt einfach ein bisschen, es ist halt von Weiß und das ist bei den Artikeln leider halt auch so. Du hast eine Grundtendenz, die du versuchst zu verkaufen dabei. Und die ist halt für mich zu sehr spürbar. Daher kann ich dazu nichts sagen. Es gibt aber viele, viele andere Wrestling-Dokus, die ich sehr gerne gucke.
Ich weiß jetzt nicht genau, was ich am interessantesten finde. Also ich habe jetzt nicht eine Folge, die ich mir jetzt jedes Jahr einmal anschaue, weil ich sage, boah, die ist es. Ich habe jetzt zuletzt die Episode über New Jack gesehen. Die war auch wieder sehr interessant. Aber David hat natürlich schon recht. Das ist halt auch schon ein bisschen reißerisch auf jeden Fall gemacht. Und wie du schon sagst, es geht ja dann eben auch sehr stark in eine Richtung. Aber ich mag die ganz gern. Also ich finde die sehr unterhaltsam und auch informativ bis zu einem gewissen Grade. Natürlich musst du auch bestimmte Dinge immer wieder hinterfragen, aber das ist ja letztlich bei ganz vielen Formaten auch so der Fall. Nee, aber mag ich gerne, wie gesagt, was habe ich letztens noch gesehen? Abdullah the Butcher? Ich war sehr blutig zuletzt, fällt mir gerade so auf.
Ich habe letztens eine andere Doku geschaut mit den 100 schlechtesten Gimmicks im Wrestling. Bist du wahnsinnig geworden. Rat mal, wer auf Platz 1 war.
Die Ding-Dongs.
Nee, der Minotaurus.
Ach, come on, der war doch witzig.
Der war auf 1.
Warum denn das?
Ja, ich kann es verstehen.
Was denn mit den Dicks? So die viele Penis-Gimmicks.
Die waren auch dabei. Es gab auch richtig einen traurigen, der dabei war. Das war halt Doink. Und mit der Erklärung, und das konnte ich auch nachvollziehen, als Heel war da fantastisch, weil als man dann ein Face gemacht hat, ging es halt komplett bergab.
Ja. Aber die Minotaurus.
Aber der Shockmaster war natürlich auch weit dabei.
Ja.
Und Wahnsinn, wie viele Berufe WWF damals als Wrestler gemacht hat. Alles von Straßenkehrer, Müllmann, Zahnarzt und so weiter.
Klar.
Eishockeyspieler, alles.
Ja, ja.
Es war alles dabei. Also alles, was irgendwie ein Job sein könnte, ja, machen wir ein Gimmick draus.
Natürlich. Natürlich. Ja. Und wir machen Podcasts da draus. Wie letzte Woche. Genau. Nee, aber dann haben wir tatsächlich alle Fragen beantwortet, die ich geschafft. Aufgeschrieben habe. Unglaublich. Wir sind auch bei ziemlich genau anderthalb Stunden rausgekommen, David. Das war gut.
Ja, das war gut.
Und was war die Parole?
Ja, ich wollte eigentlich als Schlusswort die Parole sagen, aber nochmal.
Oh, du darfst sie singen.
Nee, mein Schiff ist im Hintern.
Alter, du kannst jetzt, du wolltest, also, du willst ja das Jahr und Tag
so
noch.
Acht Jahre Headlock, ne, und es kommt jetzt wieder ein Mobbing-Podcast raus.
Nee, du, also mich zwingst du jetzt zum Singen und jetzt traust du dich noch nicht mal, WrestleMania zu
singen. Hab dich ja nicht gezwungen, hab einfach nur gesagt, mach mal, du hast es gemacht. Ja. Das ist das System, ich hab's geknackt.
Das ist eine Unverschämtheit. Aber ich glaube, dann reicht's auch hier an der Stelle. Also die Parole lautet ohoho, ohoho.
WrestleMania.
David ist froh. Nächste Woche geht's hier weiter. Da ist auch der David mit dabei und der Markus und meine Wenigkeit. Da sprechen wir über die aktuelle Entwicklung von AEW. Neue Stars, neue Chance. Das wird dann das Thema sein. Und natürlich die Woche drauf geht's dann ganz, ganz wild in die WrestleMania-Woche. Da werden wir zwei Previews haben zu WrestleMania Night 1 und Night 2. Und die Reviews werden natürlich auch zeitnah am Start haben dazu für Supporter das Magazin. Und auch eine Classic Review. Kai und Chris werden auch wieder ein Watch-Along aufnehmen zu WrestleMania 30. Also das wird schön. Ich habe schon heute mit Kai gesprochen. Ich freue mich besonders darauf, auf die folgenden Jahre. Nämlich ab WrestleMania 32 haben die Shows Überlänge. Dann heißt es 5,5 Stunden, 5 Stunden.
Irgendwann die 7-Stunden-Show. Viel Spaß.
Ja, die machen Kickoff machen sie ja nicht mit, aber trotzdem, da sind die Shows halt immer 5 Stunden lang. Ja, da zählt man mit, wie oft er aufs Klo geht.
Ich wollte es gerade sagen. Da wird, glaube ich, der Rekord geknackt.
Ja.
Und vorher trinkt der irgendwie Wolwig-Apfel. Das ballert direkt durch.
Ja, sehr schöner Abschluss hier für die Folge. David, finale Worte.
Kai hat eine kleine Blase.
Okay. Ich dachte, es wäre ohoho, ohoho, WrestleMania.
Das hast du ja schon gesagt.
Ich mache den Deckel hier an der Stelle drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.